Aus Spaß mit den Kumpels wurde irgendwann Ernst und ein Profi-Handballer beim TVB Stuttgart, dem dann das Knie seine Karriere erstmal zerschießt. Über Portugal spielt er sich rein bis in die Nationalmannschaft und ist inzwischen beim Bergischen HC. Das ist in ganz kurz die Geschichte von Djibril Mbenge und ich sag euch, die erzählt er uns so offen, so cool, so locker. Das lohnt sich heute richtig da reinzuhören. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Ich bin Schmiso und freue mich sehr, dass die DKB wieder die Folge präsentiert. Denn also mit der DKB zusammen, ich durfte ja in der Taskforce sitzen, haben wir ja den Handball Performance Index HPI entwickelt und auch in den letzten Tagen mal wieder so ein bisschen an dem weitergeschraubt. Und jetzt kommt der Hammer. Leute, es ist endlich soweit. Ich bin geradezu aufgeregt. Wir haben einen Fantasy-Manager im Handball. Start 7. Ist gerade erst ein paar Tage ganz frisch draußen. Ich finde das so geil. Gibt es in anderen Sportarten schon länger. Ich finde, es war höchste Zeit. Ich finde mega, dass das Ding am Start ist. Und wer beim HPI ordentlich Punkte sammelt, der wird auch in Start 7 ordentlich Punkte sammeln. Den solltet ihr in euer Team holen. Und das muss ich den Gibi gleich mal fragen. Wen er da eigentlich in sein Team holen würde. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Ich habe so viele Fragen an ihn und er hat so viele geile Geschichten erzählt. Wie war es bei der WM? Wie ist es mit Andy Wolf am Tisch zu sitzen beim Mittagessen? Das hat mir sehr gut gefallen. Bei der Reise hatte er ehrlich gesagt so ein paar Probleme. Stichwort 6 Uhr morgens, die Verlobte in Stockholm, so ein bisschen im Stich gelassen. Da nimmt er uns mit rein. Er erzählt, fand ich total krass, wie er das erste Mal erfahren hat, dass er im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist, könnt ihr mal drüber nachdenken, wie funktioniert sowas? Das war übrigens nicht ein Anruf oder so, fand ich echt interessant. Und dann diese Kniegeschichte, unglaublich. Er erzählt, dass er irgendwann nicht mal mehr richtig im Auto sitzen konnte, aber er hat trotzdem mit dem Knie noch Handball gespielt und irgendwann, boah, da könnt ihr ehrlich gesagt vorspulen, da erlaube ich es euch das erste Mal, wie dann das Knie kaputt geht, boah, schrecklich. Und da gab es Leute, die haben gesagt, du kommst doch niemals zurück, aber das hat ihn nicht kaputt gemacht, es hat ihn motiviert. Ihr merkt schon, diese Geschichte ist einfach hörenswert. Ganz viel Spaß mit Djibril Mbenge vom Bergischen HC.
Finde ich natürlich besonders schön, wenn ich aus der WM-Pause mit einem Nationalspieler der deutschen Mannschaft wiederkommen kann. Deswegen erstmal ein großes Dankeschön an Djibril Mbenge, dass du dir Zeit nimmst heute am Montagabend. Jetzt habe ich das Wichtigste vorab nicht gefragt. Willst du eigentlich Gibi genannt werden? Unter dem Namen läufst du ja, glaube ich.
Genau, erstmal sehr gerne habe ich mir die Zeit genommen. Aktuell auch nicht so viel zu tun, da ich ja nicht trainieren durfte die letzten Tage. Aber Gibi ist vollkommen in Ordnung für mich.
Sehr gut, dann machen wir das so. Also, cool, dass du am Start bist. Du bist ein bisschen kränklich von der WM zurückgekommen und musstest deswegen beim BHC ein bisschen noch pausieren und dich gedulden, bis die Rückrunde wieder losgeht.
Ja, war sehr unglücklich. Hatte eigentlich eine Woche komplett frei, aber wie es halt so ist, nach einer WM oder EM hat es mich dann einfach komplett umgehauen und lag erstmal ein paar Tage flach und konnte die freien Tage gar nicht so genießen, wie es eigentlich geplant gewesen war.
Ja, shit. Das ist ja oft so, ne? Ihr spielt das ganze Jahr durch und dann streikt der Körper, wenn man mal ein paar Tage frei hat. Wie bist du da so vom Typen her? Sagst du dir dann, komm, dann gucke ich ein bisschen Netflix, entspanne mich und freue mich drüber? Oder bist du dann so richtig ungeduldig und willst eigentlich wieder raus und auf die Platte und
loslegen? Ja, ich denk teils. Also so die ersten Tage war es natürlich in Ordnung und ich war einfach so noch richtig platt von der WM. Dann kam die Krankheit dazu, dann wollte ich eigentlich wirklich nur schlafen und tat auch mal ganz gut, einfach nur Netflix und rumzuliegen, aber nach ein paar Tagen kommt halt die Energie zurück und dann will man auch wieder sich bewegen und dann wird schon ziemlich zäh.
Ja, vor allem, was ich über dich so gehört habe, für dich sind ja schon Stunden, die du nicht im Kraftraum verbringen kannst, schlimm. Tage müssen ja unerträglich sein.
Ja, das ist immer noch so ein alter Mythos, der sich aus meiner Stuttgarter Zeit hält. mittlerweile bin ich da schon noch aktiv im Kraftraum, aber alles ein bisschen mehr mit Bedacht und nicht mehr so extrem am Pumpen wie damals. Also da hat sich körperlich schon einiges verändert zu meinen Anfangszeiten, muss ich zugeben.
Okay, heißt also, du dosierst es besser oder du hast einfach nicht mehr so Bock, nur drauf zu schaffen oder wie ist das?
Nee, Bock eigentlich immer noch genauso, nur ein bisschen cleverer vielleicht. Also muss man ehrlich zugeben, war zu meinen Anfangszeiten einfach bin ich einfach unfassbar gern trainieren gegangen ins Fitnessstudio und auch während der Schulzeit schon bin ich praktisch, wir hatten 2 Stunden frei und dann bin ich einfach rüber kurz, habe eine Stunde trainiert, geduscht und wieder zurück in die Schule. Aber das Ganze war halt eher so ein bisschen Pumpen und nicht Athletiktraining. Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert.
Okay, also quasi Disco-Pumpen, um einen guten Eindruck bei den Frauen zu machen.
Ja, unter anderem. Lass uns das mal so sagen.
Sehr schön. Sag mal, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dauert. Ich meine, du bist ja jetzt kein junger Spieler in dem Sinne mehr, aber für dich war ja trotzdem, du hattest diese ganz komische EM im letzten Jahr, wo Corona, eigentlich war ja das komischste Turnier aller Zeiten. Also da ist ja keiner aus der deutschen Mannschaft wirklich normal hat durchgespielt, sondern es war eine einzige Wechselei. Jetzt hast du ja sozusagen dein erstes richtiges Turnier in Anführungszeichen hinter dir. Sinkt das noch so langsam ein? Hattest du jetzt die Tage, wo du dich ein bisschen schonen musstest, so Zeit, das zu verarbeiten? Oder ist es noch gar nicht so real, dass du wirklich eine WM für Deutschland gespielt hast?
Ja, so langsam realisiert man schon, was man da eigentlich mitmachen durfte. Also wenn ich drüber nachdenke, wenn das mir jemand gesagt hätte vor, lass es 5 Jahren gewesen sein, wo meine Karriere sozusagen am Scheideweg stand, da wollte damals ein Zweitligist mich nicht verpflichten, weil die gesagt haben, das ist ein zu großes Risiko mit meinem Knie. Und jetzt, fünf Jahre später, kann ich sagen, hey, ich war Teil der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, die einen 5. Platz bei einer Weltmeisterschaft belegt hat. Das ist schon einfach riesig. Also das ist, ja, bis man das so wahrgenommen hat, also während der WM, muss ich ehrlich gestehen, noch gar nicht so. Und jetzt, die Tage danach, war das schon... Ja, schon ein geiles Gefühl auch.
Ja. Ich meine, wir haben uns zum Beispiel im Katowice im Hotel einmal kurz im Aufzug gesehen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, du nimmst das alles extrem gelassen hin. Also ich habe jetzt nicht, zum Beispiel Speedy Mertens, der hat mir selber nach dem ersten Spiel gesagt, ey, er hat zwar schon mal EM, aber erstes WM-Spiel, er war so aufgeregt. Ich weiß nicht, so habe ich dich jetzt gar nicht wahrgenommen. War die Aufregung nur nicht zu sehen oder bist du nicht der Typ dafür oder gab es sie einfach nicht?
Ja, also ich glaube, wenn wir nicht mehr aufgeregt sind beim Handballspielen, dann fehlt auch irgendwo was. und auch bevor Alfred zu mir gesagt hat, dass ich jetzt gleich komme, war natürlich, ging meine Pumpe hat erstmal komplett hochgedreht und ich war super nervös. Ja. Also, aber das ist ja auch das Schöne, dann geht es im Sport so schnell und dann ist man einfach im Spiel drin und diese Aufregung wird halt dann einfach zu so vielen positiven Emotionen und das ist halt einfach genial. Und ich finde, das ist auch ein Teil, warum man so gern Sport macht, weil diese Momente, also Wahnsinn einfach. Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das direkt im ersten Spiel oder in welchem hast du eigentlich dein Debüt gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, wann du deine ersten Minuten hattest.
Nee, das war das dritte Spiel, weil wir haben erst gegen Katar, dann haben wir gegen Serbien und dann hatte ich erst mein Debüt.
Das war das Algerien-Spiel,
genau,
ne? Wenn ich jetzt richtig bin? Genau, ja. Okay. Und wie ist es dann? Also ich glaube, es ist schwer zu beschreiben, aber kannst du es irgendwie ein bisschen versuchen? Was geht da in einem ab? Wenn er dann, du hast ja eben schon angefangen, das zu erklären, wenn er dann sagt, so, auf geht's, rein mit dir.
Das zu beschreiben ist schon schwierig. ja, ich würde sagen, also das sind natürlich 1000 Gedanken im Kopf erstmal. Wenn er dann sagt, ja, hey, mach dich bereit oder mach dich nochmal warm, dass du gleich kommst. Das Ding war auch, ich habe erstmal direkt einen Fehlpass gespielt und dann fängt natürlich die Birne noch mehr an zu rattern. aber das hat sich dann wirklich, also alle negativen Gedanken in Anführungszeichen haben sich sehr, sehr schnell einfach in positive verwandelt und dann ist das einfach Genuss, ja. Und das war auch für mich, um das vorhin mit der Thematik, dass ich es relativ lässig gelassen genommen habe. Ich habe mir einfach davor schon gesagt, ich genieße einfach die Zeit bei der Nationalmannschaft und die WM, weil das ist einfach Bonus. Ja. Das hätte ich mir davor wahrscheinlich nicht so träumen können und deswegen ist es einfach alles Bonus, was ich da mitnehmen kann. Ja.
Aber ist das nicht das Schwerste? Ich glaube, jeder will das ja, zu sagen, geil, ich genieße das. Aber für viele ist es dann scheinbar schon auch ein ganz schöner Druck, mal mit dem Adler zu spielen.
Ja, das will, also auf der anderen Seite wollen wir ja auch das maximal Beste für Deutschland und ganz Handball-Deutschland schaut uns ja auch zu, beziehungsweise jetzt auch zum Glück noch nicht nur Handball-Deutschland, sondern auch so haben wir noch ein paar Zuschauer dazugewonnen, hoffe ich und glaube ich auch. Ja. Und der Druck ist natürlich immer im Sport da, so den kennt jeder und wenn man dem Druck erliegt, dann wird, dann kommt nichts mehr Gutes bei raus, finde ich. Also so ist es bei mir. Ja, ja. Wenn ich mir zu viel Druck mache, dann wird das Spiel, dann kann man das komplett vergessen. Und ja, deswegen versuche ich das so ein bisschen dann so beiseite zu legen. Natürlich klappt das an manchen Tagen besser und an anderen Tagen schlechter, aber das ist ja auch menschlich.
Wie ist denn das? Merkt man es irgendwie, ich weiß gar nicht, auf Social Media oder kriegt man viel WhatsApp-Nachrichten oder ist es vielleicht sogar einfach, wenn man dann wieder zu Hause ist, dass man mehr angesprochen wird? Oder woran, ich meine, das sind mehrere Millionen, die jedes Spiel von euch geguckt haben in der ARD und ZDF. Hast du da irgendwie direkt auf dich hat das einen Einfluss gehabt? Merkt man es an irgendeinem Ende?
Nee, also das speziell jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ja, nur weil da jetzt Zahl X zugeschaut haben oder Y, das hat mich irgendwie nicht beeinflusst und auch, finde ich, so im Nachhinein ist das ist schön, dass wir eine Begeisterung geschaffen haben, aber für mich ist das jetzt nicht so, dass das mich irgendwie hemmt oder mich beflügelt oder sonst irgendwas,
Muss ich sagen. Okay. Wird vielleicht in einem Jahr nochmal was anderes, könnte ich mir vorstellen, wenn es dann in den heimischen Hallen um alles geht. Also habe ich mir mal so sagen lassen, dass das nochmal etwas spezieller ist. Bevor wir noch so ein bisschen, oder glaubst du gar nicht?
Doch, ja, ich glaube auch das Eröffnungsspiel vor 50.000 in Düsseldorf, das ist mit der absolute Hammer. Also ich glaube, da möchte jeder dabei sein. Und jeder, der da dabei ist, der wird es einfach genießen. Und das kann natürlich auch nochmal ein bisschen zu viel Druck sein, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Also. Ja. Hast du der ganzen Familie schon gesagt, ich habe gehört, der Kartenverkauf lief ja jetzt auch mal so richtig an während der WM. Hast du schon allen gesagt, kauft mal jetzt Karten, sonst können wir mich am Ende nicht sehen? Oder wie handelst du diesen Weltrekordversuch?
Tatsächlich glaube ich, die haben irgendwas sogar mit den Kartenverkäufen ausgesetzt, weil das so unfassbar gut wegging.
Ach krass, siehst du?
Okay. Meine ich gelesen zu haben, weil die 30.000 waren ja schon sehr schnell weg.
Ja.
Aber es ist natürlich noch in einem Jahr erst und wir müssen auch schauen, was bei den ganzen Lehrgängen zwischendrin passiert und wie man selbst performt natürlich. Es ist natürlich eine Riesenehre gewesen, die WM zu spielen.
Ja.
Die Heim-EM ist dann die nächste große Nummer und das wäre natürlich ein Traum, aber dafür muss man schon noch ein bisschen leisten.
Hat die, wenn du ehrlich bist, schon so ein bisschen drüber geschwebt? Also ganz ehrlich, ich habe mich schon ab und an, gerade wenn ich die ganz Jungen mir anschaue, Köster und Juri Knorr natürlich vor allem, so ein bisschen diese Hoffnung, boah, wenn die in einem Jahr noch mal einen Schritt weiter sind und dann vor heimischem Publikum und so, hat das bei euch, also bei mir hat es ehrlich gesagt so in der Betrachtung, wie ich das ganze Turnier geguckt habe, hatte ich immer wieder diesen Gedanken. War das bei euch auch irgendwie schon drin?
Ja, ich finde, in der ganzen Thematik wird halt auch immer ein bisschen zu kurz, wie unfassbar wichtig Andreas Wolf für uns war, jetzt über das Turnier.
Ja,
und die Leistung, die er da erbracht hat, jetzt bei der WM, ist halt schon, war unfassbar. Also der hat so viele wichtige Bälle für uns gehalten. Und wenn du so einen Torhüter bei der Heim-EM dann auch hast, dann ist natürlich alles möglich. Und deswegen würde ich sogar den Andi noch einen Tick, oder Torhüter allgemein im Handball ist halt einfach die wichtigste Position. Und wenn du da einen Verrückten zwischen den Pfosten hast, der einfach alles hält, dann, dann kann man auch träumen vielleicht.
Ja, wobei ich sagen muss, ich meine, der Andi, der ist schon mal Europameister geworden, der ist jetzt auch kein Jungspund mehr, der ist einfach verpflichtet, in einem Jahr wieder so zu halten. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Während die anderen sind halt noch jung, ne? Also findest du nicht, den Druck können wir ihm schon mal mitgeben, dass wir das erwarten, dass er jetzt immer
vollkommen
so hält.
Also das kann ich ihm sehr, sehr gern nochmal sagen, auch heute Abend noch. Von ihm erwarte ich nichts weniger, sondern eher mehr.
Oh, sogar noch steigern. Okay, dann wird's wirklich unmenschlich, oder? Aber der hat echt, würdest du auch sagen, war das der beste deutsche Handballer bei diesem Turnier? Kann man dem die allerbeste Note geben? So habe ich die ein bisschen verstanden gerade.
Ja, würde ich sagen. Einfach, weil Torhüter ist für mich, finde ich, die wichtigste Position. Und das hat er einfach unfassbar gemacht und so viele. Und auch die Art und Weise, wie er das gemacht hat und nicht mehr irgendwie gegen die Mannschaft oder sonst irgendwas, sondern einfach für die Mannschaft und zusammen alles. Und das war einfach ein Rückhalt, so muss man sagen.
Ja, ich habe auch den habe ich im Hotel zwei, drei Mal kurz getroffen. Ich habe auch das Gefühl, verrückt ist er immer noch, weil er ist ein Torwart, der muss verrückt sein. Aber da ist schon auch ein Mensch gereift seit diesem Wahnsinnsausstieg 2016, ne?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das war natürlich halt auch unfassbar viel, dass da 2016 auf ihn zugekommen ist. Ja. Wenn du so performst, dann rennst du dem Ganzen ja auch immer hinterher und das Interesse, das da kommt. Aber ich glaube, jetzt kann er das mittlerweile alles schon ein bisschen besser einordnen und hat sich auch menschlich sehr weiterentwickelt, ja.
Ja, ja. Aber ich habe gehört, er redet immer noch wahnsinnig viel.
Absolut. Und ich hatte auch die Ehre, bei jeder Mahlzeit neben ihm zu sitzen oder am Vierertisch. war auf jeden Fall sehr, sehr viele Worte, die da gefallen sind.
Hast du auch mal was gesagt oder lässt man den dann einfach durchquatschen?
Ja, wir hatten so Phasen. Also wir haben uns so abgewechselt, dass manchmal hört man nicht zu, manchmal hört man zu und manchmal hat ein anderer dann dafür den Sprachanteil bekommen. Und also wir haben das schon ganz gut gemanagt in der Gruppe.
Sehr schön. Wer saß da noch mit am Tisch? Vierer Tisch, hast du, glaube ich, eben gesagt.
Ja, Goller und Dahmke.
Ja gut, wobei, das sind ja so zwei nordische, also gut, der Goller kommt eigentlich gar nicht aus dem Norden, aber das sind ja auch eher ruhigere Gemüter, ne? Da ist jetzt kein Wunder, dass der Wolf dann mehr redet.
Ich glaube, also ohne ihm zu nahe zu treten, kann ich sagen, dass das, glaube ich, an jedem Vierertisch genauso abgelaufen wäre von der Verteilung.
Ja, okay. Ach, schön. Okay, sehr schön. Siehst du, da kriegen wir hier mal richtig Inside-Nationalmannschaft. Bevor wir gleich noch auch so ein bisschen deine persönliche EM-Bilanz machen, eine Geschichte müssen wir noch mal kurz abholen. Da holen wir sozusagen einen doppelten Mannschaftskollegen von dir rein, sowohl beim BHC als auch in der Nationalmannschaft. Lukas Stutzke.
Hi Schmiso, hi Jibi. Ja, Jibi, ich wollte von dir schon immer mal wissen, warum du bei uns beim BHC in der Kabine Kabinenpolizei genannt wirst. Ja, mich interessiert auch, wie du so einen Körper haben kannst, ohne Krafttraining zu machen. Und erzähl doch mal, was wie die Abfahrt lief nach Stockholm, nach unserem Abend und wie begeistert deine Verlobte war. Schöne Grüße.
So, jetzt müssen wir es der Reihe nach machen. Also erstmal Kabinenpolizei. Was hat es damit auf sich?
Kabinenpolizei. Also ich habe auch an Weihnachten einen Stopp- bzw. Grünschild bekommen, wo ich anzeigen kann, ob das in Ordnung oder falsch war.
Von so einem Schaffner quasi.
Ja, oder so in der Art, genau. Kabinenpolizei im Sinne von politisch korrekt Ausdrucksweise, politisch korrekter Ausdrucksweise.
Ah, okay, ja, ja.
Ja, was so Jokes, die vielleicht auch mal ein bisschen drüber sind, da bin ich der Beauftragte beim BHC. Mhm. Ja.
Mhm. Okay, also geht jetzt gar nicht um, ey, lass mal dein Zeug hier nicht rumstehen, sondern du guckst, dass die Wortwahl ein bisschen der aktuellen Entwicklung angepasst wird.
Ja, ich leiste da Aufbauarbeit bei dem einen oder anderen.
Geil, ist das und ist das irgendwie so ein Thema, was dich einfach bewegt oder wo kommt das her, dass du das machst?
Nee, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht, wenn man so ein bisschen, also es gibt natürlich Jokes, es gibt dumme Jokes, da bin ich auch dabei. So, man muss nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber es gibt trotzdem eine Grenze, finde ich, und die Grenze. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da tagtäglich die ganze Zeit mit meiner Kelle rumlaufe und auf Rot, sondern es ist natürlich, das kennt jeder, macht mal einen dummen Spruch und das ist auch in Ordnung.
Absolut.
Aber manchmal nimmt es natürlich ein bisschen Überhand und das ist ja auch alles im Spaß, in Anführungszeichen, und in einem normalen Rahmen, so. Also jetzt nicht irgendwie.
Aber finde ich voll cool. Also ich meine, bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich Handball gespielt habe, aber ich habe immer noch ganz gute Eindrücke und teilweise auch Einblicke, wie in so Kabinen mal geredet wird. Und ja, ich kann mir vorstellen, das ist ab und an mal nötig, dass da jemand darauf hinweist, dass man hier immer noch unter Menschen so ein paar Regeln hat. Aber bevor wir da zu lang drüber quatschen, gar nicht mehr Krafttraining.
Nein,
hat er jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, der Herr Stutzke, ne?
Ja, vollkommen übertrieben. Und ich glaube auch, das kann ich auch so sagen, dass ein bisschen der Neid, der da herrscht. Der Herr Stutzke gibt schon Gas im Krafttraining, muss man sagen.
Ja. Echt, aber ich finde, der ist doch auch so ein Brocken. Also der muss sich doch vor keinem verstecken, oder nicht?
Ja. Ja, das
vor dir schon.
Das hast du jetzt gesagt, dass er sich vor keinem versteckt. Können wir mal bei uns in der Mannschaft rumfragen, was die davon halten?
Alles klar, siehst du, lerne ich wieder was. Wobei ich muss sagen, ich habe ihn auch noch nie oben ohne gesehen. Jetzt überlege ich gerade, ich kenne ihn immer nur mit Trikot.
Ja,
vielleicht ist er gar nicht so muskulös, wie ich ihn mir immer vorstelle.
Ja, vielleicht. Also erstmal tolle Vorstellungen hast du da.
So habe ich das nicht gemeint.
Aber ja, vielleicht ist er nicht ganz so muskulös.
Okay, geht noch mehr. So, und jetzt die Geschichte, das war jetzt ein weiter Bogen, aber ich finde, das müssen wir, das muss ja in die Mitte rein, bevor wir weiter über deine WM-Fazit reden. Was war jetzt mit der Abfahrt noch nach Stockholm?
Nee, das war praktisch die Rückreise. Wir hatten 6 Uhr Treffpunkt. Ich hätte eigentlich um 5.45 Uhr meine Verlobte abholen sollen im Hotel von ihr. Und dann zurück zu unserem Hotel, praktisch in einem Busspot, dass wir zusammen im Bus zum Flughafen. Das Ding war, wir
also aus Stockholm zurück nach Deutschland, die
genau,
Reise.
Genau.
Perfekt, okay, verstehe.
Ja, wir hatten ja Sonntag das letzte Spiel und ja, nach dem letzten Spiel hatten wir den letzten Abend, das gehört ja dazu. Ja. der ging. Bisschen länger als geplant.
Ja, aber wenn der länger geht, dann warst du um 5.45 Uhr doch noch gar nicht im Bett, oder?
Ja,
oder
doch.
Sind die Kretschmar-Zeiten vorbei?
Die sind leider vorbei. Nein, ich war dann schon im Bett, hatte irgendwie mit dem Wecker was, ich weiß auch nicht, was da los war. Da hat sich was verstellt, von alleine wahrscheinlich in der Nacht. Kennt man ja.
Ja, von alleine.
Ja. Bin um 5.58 Uhr aufgewacht, hatte komplett die Nerven verloren, dann hatte schon verpasste Anrufe, WhatsApp natürlich,
ja.
Und musste das dann irgendwie managen, dass sie zu uns im Hotel kommt. Musste also praktisch um 5.45 Uhr allein durch die Nacht laufen, da 10 Minuten in Stockholm. Auch nicht so eine schöne Sache, nicht gentlemanlike.
Okay.
Und kamen dann um 6.05 Uhr oder sowas, waren wir dann unten und die mussten alle auf uns warten. Aber es war natürlich nur die frühe Reisegruppe, es waren glaube ich so 8 Leute oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, ja, meiner.
Deiner, okay, du bist da wenigstens sehr ehrlich. Deine, ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, dass ihr verlobt seid. Also Glückwunsch, ich weiß nicht, wie lange das
schon
ist.
Seit letztem Sommer schon. Also nicht so
viel. Okay, dann bin ich mal wieder, habe ich mal wieder recherchemäßig alles richtig gemacht, indem ich das nicht mitbekommen habe. Und die ist ja, glaube ich, sozusagen im weitesten Sinne eine Kollegin von mir. Ne? Also
ja,
auch im
kann man,
Sportjournalismus.
Ja, genau. Hier irgendwo liegt auch so von Dessau noch ein Mikro rum. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier.
Das ist natürlich für mich der Erzfeind, wie du weißt.
Deswegen.
Ja, genau
deswegen,
beim anderen Sinn.
Deswegen.
Nein, Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, habt ihr euch auch irgendwie im beruflichen Kontext kennengelernt oder hatte das jetzt gar nichts mit euren Jobs?
Nee, das hatte nichts mit unseren Jobs zu tun. Aber sie kommt auch aus der Region im Süden, also in den Tübingen und ich ja aus Stuttgart der Nähe. Gar nicht so weit auseinander, unsere Elternhäuser sogar.
Okay. Und ist das schon geklärt? Sie heißt ja Kimmel, habe ich das richtig
genau.
Im Nachnamen?
Ne? Kimmel, ja.
Nimmst du ihren oder nimmt sie deinen etwas exotischeren Namen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Frage. Und für mich ist die Thematik schon sehr geklärt. Für den anderen Part leider noch nicht so.
Ja, okay. Also du musst noch Überzeugungsarbeit leisten, dass sie deinen Namen annimmt.
Vollkommen, ja. Aber ich bin auf einem guten Weg, aber das in Stockholm hat mir nicht so in die Karten gespielt.
Oh, geil. War sie sauer oder hat sie es dir schnell verziehen?
Ja, vollkommen berechtigt sauer, aber auch schnell verziehen.
Okay. Und ist das, ich weiß nicht, macht ihr manchmal Medienschulung oder so? Gibt es dir ein paar Tipps, wie man mit den Medien am besten umgeht?
Schulung nicht. Ich werde eher danach auf Fehler hingewiesen, was ich falsch gemacht habe.
Ja, das ist ja sehr nett.
Alles in einer ganz normalen Art und Weise. Also es gehört dazu, dass man sich ja auch mal was anhören darf. So.
Ja. Ich kenne sie aber, glaube ich, eher aus dem Fußball als Field-Reporterin und so. Ist sie denn irgendwie beim Handball auch schon mal? Durfte sie dich mal interviewen sogar oder so? Oder hat sie mit dem Handball keine Überschneidung?
Nee, bis dato hatten wir gar keine Überschneidung und war eigentlich nur beim Fußball jetzt auch die letzten Jahre unterwegs und Handball gar nicht. Bis jetzt.
Okay.
Aber man weiß ja nie, wo die Richtung hingeht oder wo der Weg hingeht.
Ja, aber ich wollte gerade fragen, was ist denn da los? Trommel doch mal für unseren Sport.
Ja, aber dann müsste sie, glaube ich, auch zu einem anderen Sender.
Ja, gut, das macht Sinn. Ne? Ja, stimmt. Es ist oft gar nicht so leicht, wie man sich's ausmalt. Kann man ja sicher nicht so leicht aussuchen, immer welche Sportart man gerade wo macht. Und Was kannst du uns noch erzählen über diese Partynacht in Stockholm, nachdem ihr Platz 5 klar gemacht habt? Wer hat am meisten am Kabel gezogen?
Über die lange Nacht in Stockholm, ja, ich glaube, ich war ja relativ spät dann auch im Hotel. Aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut, einen ganz guten Abschluss gefunden für die tolle WM mit einer langen Nacht.
Ja, sehr cool. Das habe ich auch gegönnt. Wie hat sich denn angefühlt? Ich meine, einerseits war, ich glaube, so ein Halbfinale hätten alle sau gerne gehabt, aber die Franzosen sind ein Brett gewesen. Das hat man ja vor allem, finde ich, auch in den zwei Spielen, die danach noch hatten, Halbfinale und Finale gesehen. Aber ihr hattet ja schon so gefühlt, habt ihr das auch so gefühlt, dass es ein Schritt wieder näher ran an die Weltspitze war, dieses Turnier, Platz 5?
Ja, also ich denke, wenn man gegen Frankreich 40 Minuten so mithält, beziehungsweise vorne ist und sogar auf plus 3 gehen kann, dann ist es natürlich ein super Gefühl und auch für unser Selbstvertrauen, welche Mannschaften wir eigentlich schlagen können oder fast schlagen können oder mithalten können. Und auch Norwegen haben wir zwei Spiele gehabt gegen die, wo wir das erste zwar verlieren, aber auch das gewinnen können und das zweite gewinnen wir nicht klar, aber ein bisschen deutlicher als, also haben wir eigentlich, sind wir ganz, ganz dominant aufgetreten, finde ich. Und ich finde, dadurch, dass auch so eine Entwicklung da ist, dass man mit diesen Großen mithalten kann und die auch schlagen kann, kann man natürlich anfangen zu träumen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, wir haben viele sehr, sehr junge Spieler, die noch ein unfassbares Potenzial haben. Und ja, das macht natürlich Hoffnung und Mut auch für die Zukunft und für die Heim-EM dann mit den Zuschauern im Rücken, mit dem Andi, der dann noch besser hält.
Schreib ihm das mal bei WhatsApp. Hat er schön Druck.
Ich glaube, dann ist schon was möglich so.
Ja. Möglich heißt Titel möglich.
Das ist gut nochmal nachgehakt. ja, da muss so viel zusammenpassen und halt an einem Tag dann teilweise auch, hat man ja gesehen gegen Frankreich so, dann hat es am Ende, waren dann Kleinigkeiten, dass das Spiel gekippt ist und dann waren die so souverän und haben es dann einfach komplett verwaltet und auch die Führung ausgebaut. So. Aber ja, es ist eine EM dann und schauen wir einfach, wenn dann alles zusammenläuft, ob es dann möglich ist.
Da seien euch auf jeden Fall alle Daumen gedrückt. Was würdest du sagen, die Franzosen, wo sind die euch, unserer Nationalmannschaft, noch so einen Schritt voraus?
Ja, ich denke, wie wir gesehen haben, die sind einfach ein Stück weit abgezockter noch, weil die einfach in diesen Situationen ja schon gefühlt alle 50 Mal waren. Die haben schon alle ein Viertelfinale zu Genüge gespielt und für viele von uns war das einfach das erste Mal. Auch für mich mit 30 Jahren war das mein erstes Viertelfinale. Und ich glaube, das macht schon einiges aus. Und natürlich ist es eine Breite im Kader. Die spielen alle bei absoluten Top-Clubs. Dass da Qualität einfach überall da ist, ist auch klar. Und ja, ich denke, das macht dann vielleicht so den Unterschied am Ende noch.
Wie ist denn das für dich? Du bist ja schon, was die Nationalmannschaft angeht, noch ein sehr junger Spieler in Anführungszeichen, aber du bist ja überhaupt kein Youngster mehr in dem Sinne. Bei Steini ist das ja zum Beispiel ähnlich. Wie ist denn das dann so von der Rolle her? Ihr seid ja irgendwie, ihr seid nicht die Alten, was die Erfahrung angeht, aber ihr seid ein bisschen die Alten, auch noch nicht richtig alt, was das pure menschliche Alter angeht. So, wie ist so deine Rolle da im Team?
Ja, ich glaube, das hilft dann schon, wenn man einfach schon ein bisschen älter ist, wenn man da neue dazukommt, weil man kann es einfach ein bisschen besser einordnen auch. Und vor allem auch, wenn man dann zum Beispiel jetzt nicht die Spielanteile bekommt, kann man das einfach ein bisschen besser einordnen, an was das liegt und dann. Ich glaube, das, was man da einbringen kann, ist einfach, das brauchst du ja in jeder Mannschaft, einfach ein paar Leute, die dann trotzdem Stimmung machen, wenn es mal nicht so läuft, die
absolut,
jetzt, ich will nicht sagen, den Laden zusammenhalten, aber die einfach positiv das Ganze verstärken. So. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man schon ein bisschen länger in dem Geschäft ist, was man da einbringen kann.
Ja. Das glaube ich. Wie ist denn für dich, wenn man auf die Puren, du bist ja vor allem für Kampfkraft, Abwehrstärke bekannt, wenn man auf die puren Zahlen gucken, hast du aber auch 8 Tore gemacht, 5 Vorlagen gegeben. Wie war es für dich so? Wie, persönlich, dein WM-Debüt, wie zufrieden bist du?
Ja, wie vorhin auch gesagt, also es war für mich wirklich Bonus. Also ich habe das wirklich einfach so für mich gesehen, so es war ja ewig offen, wen nehmen sie überhaupt mit? Dann waren die zwei Vorbereitungsspiele, in denen ich keine Sekunde gespielt hatte. Dachte deswegen auch, weil klar war, dass nur 16 nach Polen fliegen, dass ich dann raus bin. Dachte, also das war eigentlich für mich relativ klar. Dann wurde mir signalisiert, dass die Reise doch noch weitergeht. Und deswegen habe ich das einfach, ich habe jede Minute, die ich auf dem Feld stand, genossen. Und deswegen, ja, also ich habe die Rolle komplett akzeptiert, die mir da zuteil war, und habe versucht, wirklich positive Energie reinzubringen, permanent, egal ob auf dem Feld oder neben dem Feld. Und dann,
das ist für einen Trainer natürlich ein Traum, so jemanden zu haben, ne? Der es wirklich so komplett unentspannt und fürs Team nimmt, die ganze Geschichte.
Ja, ich glaube auch, das funktioniert nur so, wenn du ein richtiges Team haben möchtest, wenn du da nur Leute, also natürlich möchte ich jede Minute auf dem Feld stehen, das ist keine Frage, wenn du halt nur Leute hast, die dann vielleicht nicht so glücklich darüber sind und auch dann ihren Unmut präsentieren und den dann auf die Mannschaft übertragen, dann wird es halt schwierig, als Mannschaft weiterzukommen und auch als Mannschaft irgendwelche Titel zu gewinnen. So.
Ja, ja. Und wie war dann der Moment, als Alfred dir gesagt hat, nee, du kommst mit?
Ja, war schon eine kleine Überraschung nochmal natürlich pure Freude, dass ich dann die Chance bekommen habe, die WM zu spielen. Und auch jetzt im Nachhinein sage ich, es war dann überraschend viel Spielanteil, die ich bekommen habe, für das, dass ich die zwei Testspiele ja keine Sekunde gespielt habe, und deswegen dachte ich, ja gut, er baut eher auf andere in dem Moment.
Ja, spannend. Du, abschließend noch zur WM. Wo schummeln die Dänen? Ich kann es langsam nicht mehr erklären. Das ist ja nicht in Ordnung, dass so ein kleines Land so eine Handball-Weltmacht ist, inzwischen das dritte Mal in Folge. Irgendwas muss da doch faul sein.
Kannst du es mir erklären? Ich würde es gern wissen, weil dann könnten wir vielleicht auch da ein bisschen dran drehen, dass wir den nächsten Weltmeistertitel einheimsen. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, wie so ein kleines Land so viele unfassbar gute Handballer hervorbringen kann. Plus, gefühlt könnten die ja nochmal eine zweite National, den Dänemark B stellen, und die würde immer noch um den Titel spielen. Also das ist schon unfassbar was.
Rasmus Lauge spielt offensiv keine Rolle und gewinnt halb alleine offensiv das Finale. So, ne? Das gibt's auch eigentlich alles gar nicht.
Ja, es ist verrückt, aber irgendwie auch schon ein geiler Teil von unserem Sport einfach, dass da so viel passiert, dass man eigentlich nicht erklären kann und auch an wie schnell das immer kippen kann. Also das ist...
Mhm. Ja. Hast du, wen würdest du am ehesten klauen? Landin, Gitzel, wenn wir einen einbürgern dürften?
Ja, Gitzel wäre ja nicht so clever, weil dann wäre das ja positionstechnisch wahrscheinlich nicht so ein Vorteil für mich.
Ja, aber der kann ja auch auf der Mitte spielen, oder? Dann schiebst du den eins rüber.
Wenn ich da einen klauen dürfte, also Landin ist natürlich eine Riesennummer, aber jetzt war der MVP im Tor, kam ja von uns. Deswegen würde ich vielleicht sogar mit Gitzel gehen, ganz ehrlich. Ja.
Der ist schon. Ja, und ich meine, der ist ja körperlich, ist er dir ja deutlich unterlegen. Den kannst du ja einfach wegschieben. Auf die Mitte kann er nichts machen, ne? Also das dürfte ja für dich kein Problem sein.
Ja, ich glaube, der ist halt ein bisschen zu schnell vielleicht.
Das kann sein. Und der ist dann auch noch frecherweise sowas von schnell im Kopf, ne? Deswegen ist der wahrscheinlich so sauschwer zu halten von allen, was der da macht. Es ist irre. Jimmy, sag gerne, also ich glaube, WM, sehr geile Einblicke, ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen noch auf, jetzt geht es ja zum Glück wieder los, ne? Es ist ja irgendwie nichts vorbei, sondern jetzt steht die Rückrunde an mit dem BHC. Wie happy seid ihr eigentlich? So, ihr hattet ja echt so Wellen irgendwie, da gab es mal eine Phase, ich weiß noch, ich habe euch gegen Hamburg kommentiert, da ging es dann los, dass ihr gar nichts mehr gewonnen habt, und dann gewinnt ihr, glaube ich, in Wetzlar, habe ich das noch richtig im Kopf? Ihr habt irgend so eins ganz knapp gewonnen und dann seid ihr auf einmal raketenmäßig wieder durchgestartet in der Saison, ne?
Ja, wir hatten einen sehr, sehr erfolgreichen November und Dezember, und da haben wir auch gut auswärts gepunktet, aber auch zu Hause auch richtig gut gepunktet. Davor hatten wir schon die ein oder andere Schwierigkeit, und um ein Negativbeispiel zu nennen, war Hamburg war einfach ein Totalausfall von uns. Also komplett, muss man einfach sagen, da haben wir nicht das gezeigt, was wir zum Leisten fähig sind und sind dann völlig verdient einfach auch so untergegangen an dem Tag, muss man sagen. Aber das haben wir so ein bisschen abgestellt, hatten jetzt nochmal einen Aussetzer gegen Flensburg zu Hause, da hatten wir auch einfach von der ersten Minute an keine Chance, muss man einfach sagen.
Das war diese 5 Tore erste Halbzeit, ne? Wenn ich es noch richtig...
Ich weiß nicht, ich habe da Verdrängung ist da bei mir eingesetzt. Das kann ich dir nicht mehr sagen.
Dann war das bestimmt was anderes. Ich habe mich falsch erinnert.
Ich glaube auch. Nee, auf jeden Fall, da war auch klar, dass wir nichts holen. Aber ansonsten haben wir dann danach eigentlich echt gut gepunktet und auch von unserem Spiel einfach uns weiterentwickelt, muss ich sagen.
Oh, das klingt gut für die Rückrunde, ehrlich gesagt. Wo kann es noch hingehen?
Ja, ich glaube, also wir wollen natürlich jetzt erstmal das, was wir dann vor der Pause sozusagen als Form erreicht haben, ein bisschen konservieren, sodass wir wirklich sagen können, hey, das ist jetzt unser neues Normal und das kann man erwarten vom BHC. So. Und zu welchem Tabellenplatz das am Ende reicht, das ist, Bundesliga ist trotz allem, also wie man ja gesehen hat, dann gehen wir in Hamburg unter, gewinnen aber gegen die Mannschaft der damaligen Stunde Leipzig in Leipzig zum Beispiel, also das ist halt...
Ja, die hatten wie viel am Stück gewonnen? 5, 6 oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Die hatten nur noch gewonnen auf einmal.
Und dann kam
ihr habt es beendet.
Genau. Ja. So. Und deswegen, also das ist ja auch das Geile an der Bundesliga irgendwo, dass es einfach so unvorhersehbar ist.
Ja. Voll. Hast du, ich finde, das war schon wieder ein Wahnsinnsspiel am Sonntag, das Pokalspiel zwischen Magdeburg und Kiel. Also kann man, glaube ich, kaum wiedergeben. Magdeburg hat es schon gewonnen, dann geht es doch noch in die Verlängerung, dann gewinnen sie es da, aber verlieren leider Saugstrupp. Ich hoffe mal nicht lange, ich habe noch nichts gehört. Das war für mich schon wieder, ich war schon wieder so auf Temperatur. Das war für mich der Rückrundenstart, der mich schon wieder komplett gekickt hat. Hast du was gesehen von den Pokalviertelfinalen? Hattest du da Zeit für?
Ja, ich hatte auch, lass mich nicht lügen, Hannover gegen wen haben die
gespielt? Hannover war gegen
Rhein-Neckar-Löwen.
Gegen die Löwen, ne?
Genau,
genau, die sind auch eingezogen ins Final Four. Ja,
da hatte ich die zweite Halbzeit gesehen und dann natürlich von dem Pokal-Viertelfinale Kiel gegen Magdeburg nur, ich glaube, ich habe in der 59. Minute und 50 oder sowas. Hatte ich erst.
Ach krass, ja. Also du siehst den Ausgleich plus die Verlängerung quasi. Ja,
ich sehe den gehaltenen, oder noch ein bisschen früher, ich sehe den gehaltenen 7 Meter.
Ah, ja, von Landin.
Genau, ja. Also das war wirklich, das hatte auch wieder alles, was man sich vorstellen kann und war einfach genial, aber natürlich dann auch am Ende unfassbar traurig, wenn man sieht, dass, was da mit dem Knie von Saugstrupp passiert.
Katastrophe. Ich will ehrlich gesagt auch gar nicht drüber, ich weiß nicht, wie guckst du auf sowas? Ich weiß gar nicht, ich kann es dir gar nicht sagen, mir ging es, ich will jetzt nicht sagen, so schlecht wie ihm, aber ich hätte brechen können, ehrlich gesagt.
Ja, es tut einfach weh, wenn man sieht, was da in dem Moment passiert und wenn man einfach drüber nachdenkt, wie viel Zeit das vielleicht kostet, bis er wieder Handball spielen darf.
Ja, alles Gute, kann man an der Stelle noch sagen und irgendwie hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie wir alle fürchten. Also Flensburg, die Löwen, Lemgo, der Pokalsieger von vor 2 Jahren und Magdeburg stehen drin. Hast du vor, hinzufahren? Ich freue mich ja so brutal drauf, dass das in Köln ist. Ich liebe diese Halle so sehr. Da will ich Hamburg gar nichts nehmen, aber es ist einfach meine Lieblingshalle in Deutschland, die Lanxess Arena. Weiß nicht, warst du schon mal bei einem Final Four oder hast du es dieses Jahr vor?
Ich hatte noch nicht das Glück bis jetzt, aber je nachdem, wie der Trainingsplan natürlich aussieht, muss man das natürlich eigentlich mitnehmen, wenn das ist ja von hier für mich wahrscheinlich 30 Minuten oder so und deswegen... Ja. Wenn der Trainingsplan es zulässt, ist das auf jeden Fall eine geile Sache. Wenn das ausverkauft ist, die Lanxess Arena, schon die Bilder im Fernsehen sind einfach unfassbar und das dann wirklich live mitzuerleben, ist, glaube ich, ein Erlebnis wert, ja.
Da sagst du was, es gibt also ein ganz paar Tickets, so im ganz freien Verkauf, gibt es übrigens noch im Internet, rewefinal4.de, wenn ihr Bock habt, und sonst halt diese vier Fanblöcke, die das ja so ausmachen. Ne? Da gehen die Tickets natürlich in Verkauf, wenn dann die Paarungen auch ausgelost sind. Das passiert genau heute, also falls ihr die Folge genau hört, wenn sie rauskommt. Tübi, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir haben noch einen ganz kurzen Hinweis, eine Werbung, könnte man auch sagen. Und dann melden wir uns gleich wieder mit Teil 2 und gehen mal so ein bisschen deine Karriere durch, die echt einen sauspannenden Verlauf genommen hat. Du hast ja vorhin mit einer Knieverletzung schon angerissen. Wie bist du davon zurückgekommen und so weiter. Bis gleich.
Also ich weiß jetzt nicht, ob du so der Typ für Neujahrsvorsätze bist. Wahrscheinlich, wenn du welche hattest, hast du die Hälfte schon wieder nicht befolgt oder über den Haufen geworfen. Im Februar machen wir das mal ein bisschen anders. Ich würde sagen, das ist jetzt der Monat, wo wir uns mal alle so ein bisschen um uns selber kümmern. Wie habe ich das gemacht? Jetzt ehrlich gesagt schon einige Zeit. Das ist mein Vorteil. Ich muss nicht neu anfangen. Ich habe schon längst angefangen. Ich nehme jeden Morgen AG1 von Athletic Greens. Mega easy. Ein Messlöffel AG1, ein Viertel Liter Wasser rein, kurz durchschütteln, trinken. Das dauert eine Minute oder mit Trinken vielleicht zwei. Und dann tust du was für deine Gesundheit. Sind die wichtigsten Vitamine, Bakterienkulturen, Mineralstoffe drin und alles übrigens aus echten Lebensmitteln gemacht. Deswegen kann es der Körper besonders gut aufnehmen. Also das ist, für mich gehört es aber dazu, zum Start in den Tag inzwischen. Bei mir ist es so, ihr wisst wahrscheinlich, ich bin viel in Handballhallen unterwegs oder sonst wo am Sport kommentieren und ich bin eigentlich voll auf gesunde Ernährung. Aber ich schaffe es einfach regelmäßig nicht, mir jeden Tag ausgewogen was zu holen, geschweige denn zu kochen. Und da ist so ein bisschen AG1 einfach mein Helfer, dass ich weiß, ich habe dem Körper so alles zum Beispiel an Vitaminen gegeben, was er braucht. Was machen die eigentlich so? Also zum Beispiel Vitamin B1 heißt, habe ich wieder was gelernt, Thiamin, ist dafür gut, dass unser Herz normal funktioniert. Und ist ja bald Valentinstag, ne? Könnt ihr eigentlich nicht nur euch um euer eigenes Herz kümmern, sondern auch gleich das von eurem Herzensmenschen. Wie wär's? Ne? Wenn ihr mal gucken wollt, auf athleticgreens.com/handaufsharz, da haben wir auch ein Special für all euch Handballfans. Kriegt ihr nämlich, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt von AG1, noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu. Und Travel Packs. Wenn ihr mal unterwegs seid, 5 Stück, dann habt ihr eine Tagesraktion, total easy, immer bei euch dabei. Schaut gerne mal vorbei auf athleticgreens.com/handaufsharz. Ist auch in den Shownotes der Link.
Tübi, du bist ja also nicht in ganz jungen Jahren schon als Handballer groß geworden, soweit ich weiß. Ne? Du warst erst im Fußball unterwegs, genau. Oder gab es davor sogar noch eine andere Sportart? Nee. Oder wie also ging bei dir so der Sport los?
War Fußball mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war ich 6, 7, vielleicht bis 10. Und davor halt nur draußen mit den Kumpels irgendwie einfach gegen Ball getreten, geworfen. Man war praktisch einfach den ganzen Tag draußen, hat Sport gemacht, hat sich halt einfach rumgetrieben, so als kleiner
Junge. So wie das ohne Konsolen und so früher noch war, ne?
Ja, damals, als wir noch draußen gespielt haben, ja.
Oh Gott, jetzt klingen wir wie zwei alte Männer. Das sollten wir nicht machen, so alt sind wir wirklich noch nicht. Du bist ja 92er Jahrgang, also letztes Jahr, seit letztem Jahr hast du die 3 vorne dran. Bist du eigentlich, ich weiß nicht, fühlst du dich so als richtiger Schwabe, oder ich, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt wieder nichts Falsches, aber Schorndorf wäre ja Schwabe, ne? Da bist du geboren.
Das ist richtig. Jein, also ich glaube, ich war ja auch ein paar Jahre, ich war ja 4 Jahre in Portugal, dann jetzt lebe ich ja in NRW. So ein richtiger Schwabe glaube ich nicht, aber man hört es ein bisschen noch.
Und ein bisschen, ja.
Und in einem oder anderen Punkt bin ich glaube ich, auch immer noch ein bisschen schwäbisch. Aber frag mich jetzt nicht, in welchen Punkten, weil dann
bist du sehr sparsam, das wäre ja das Klischee.
Also ich glaube, das ist ein Riesenklischee. Ich glaube, wir sind trotzdem, wir Schwaben sind trotzdem Leute, die auch andere gern einladen und nicht immer nur scharfe Häuslebauer angesagt ist.
Ja. Gut, dann muss ich leider sagen, du bist offensichtlich kein richtiger Schwabe.
Das tut mir leid.
Nein, du hast recht. Klischees entsprechen ja nie 100% der Wahrheit und es ist auch wichtig, dass es auch Leute gibt, die dann aufbrechen sozusagen. Dein Vater ist ja aus dem Senegal, deine Mutter ist Deutsche. Hast du deinen Vater, der hat die Familie ja schon sehr früh verlassen. Hast du eigentlich noch Erinnerungen an ihn? Gibt es heute Kontakt oder wie ist das?
Nee, also so richtige Erinnerungen ganz, ganz wenige. Der hat uns verlassen, als ich 2 war. Und dann, als ich 10 war, ist er zurück in Senegal. Und von dem letzten Treffen praktisch, als ich 10 war, habe ich so ein paar bruchhafte Erinnerungen. Aber für mich war das nie irgendwie ein Faktor oder sonst irgendwas. Und deswegen war das eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil ich eine unfassbar liebevolle, großzügige Mutter habe, cool. die praktisch mich und meine Geschwister alleine großgezogen hat. Und deswegen war das auch nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, dass mir irgendjemand fehlt oder sonst irgendwas. Für meine Geschwister natürlich teilweise ein bisschen schwieriger, weil mein großer Bruder ist 5 Jahre älter als ich und mit 7 realisiert man natürlich ein bisschen mehr. Ja. So, das ist natürlich ein Unterschied, wie wenn du mit ihm aufgewachsen bist oder halt bis zu dem Zeitpunkt und dann fällt es noch ein bisschen schwerer. Aber für mich war das, wie gesagt, ich war ja so jung und deswegen kein richtiger Faktor und auch kontakttechnisch. Wir hatten bis vor ein paar Jahren hatten wir ab und zu mal telefoniert, aber auch sehr sporadisch und mittlerweile eigentlich gar nicht mehr.
Okay, okay. Du hast mal den schönen Titel Urgewalt aus Urbach bekommen. hast du das von deinem Vater oder ist irgendwie deine Mutter, war die ja auch sehr sportlich? Oder wo kommt das her, dass du so deine Grundkonstitution, die ist ja schon beeindruckend?
Nee, also das ist natürlich, muss es Genetik, kommt natürlich aus diesem Zusammenmisch aus von meiner Mutter und meinem Vater. Aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, dass sie irgendwelche sportlichen Leistungen oder sonst irgendwas erbracht haben, die hervorzuheben sind.
Und bei dir war es irgendwie auch waren es Freunde, die dich zum Handball dann gebracht haben? Oder wie kamst du zum Handball?
Ja, ich war ja im Fußball, aber da war mir einfach wirklich zu viel Action. Erinnere ich mich immer noch dran, dass praktisch die Eltern am Spielfeldrand einfach schon so viel reingeschrien haben, so viel gemeckert haben über die Schiris, über alles. Und wir waren ja da vielleicht 8 Jahre alt oder so, 7 Jahre alt. Und da war so viel Stress und auch der Trainer hat so viel, in Anführungszeichen, Ernsthaftigkeit da in dem Training verlangt. Und ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben mit meinen Kumpels. Ja, ja. Und eine gute Zeit haben. So, da ging es mir eigentlich primär um den Spaß und das hatte ich dann dadurch nicht mehr. Und dann hat ein Klassenkamerad, den muss ich jetzt mal namentlich nennen, Mirko, weil sonst, die Geschichte erzähle ich nämlich immer und ich nenne ihn nie per Namen und er sagt mir jedes Mal, nenn mich doch mal mit Namen. deswegen jetzt einmal Grüße an ihn. Hat mich dann zum Handball gebracht und da war einfach viel mehr dieser Spaßfaktor und dieses Bewegen. Als kleiner Junge willst du dich, oder als Kind soll man sich ja viel bewegen und das war da einfach im Vordergrund, dass wir uns bewegen. Das hatte mit Taktik absolut nichts zu tun, das hatte nichts mit irgendwie diesem Leistungsgedanken zu tun, sondern es war einfach nur Spaß in der Halle haben und Sport machen mit Freunden.
Boah, aber das ist ja krass, weil das höre ich aus dem Fußball überall, dass das immer mehr in die Richtung geht. Die überambitionierten Eltern, dass man am besten die 8-Jährigen schon einsammelt und in so NLZs bringt, so ungefähr. Das ist ja schon krass, weil bei dir ist das jetzt 20 Jahre her. Das ist ja eine Entwicklung, ich weiß nicht, wie du siehst, aber Kinder, so höre ich das bei dir auch aus, die sollten dich doch über Spaß dem Sport annähern und nicht über, was könnte mal da draus werden, oder?
Vollkommen. Also ich finde, das sind leider halt auch oft irgendwelche Projektionen von den Eltern in die Kinder, die sich wünschen, vielleicht irgendwas, was sie selbst nicht erreicht haben oder sonst irgendwas da reinprojizieren. Und deswegen finde ich, die Kinder, die sollen sich einfach bewegen. Das ist gesund für sie und die sollen einfach Spaß haben, weil das sind einfach Kinder, die brauchen das und das gehört auch zur Entwicklung dazu, glaube ich.
Voll, voll. Also mir hat es auch mega, mega viel gegeben, die Handballerjahre. Da lernt man so viel zwischenmenschlich, bewegungstechnisch. Dafür ist es wertvoll, finde ich. Wie war denn dann bei dir so der weitere Gang? Du hast ja wirklich in so einem ganz kleinen, ich nenne es jetzt mal wahrscheinlich Dorfverein, so wie man es nennen würde, angefangen. Wann wurde es dann so Richtung ernster mit dem Handball? Wann war es nicht nur noch Spaß?
Es ging relativ lang eigentlich nur um Spaß bei mir beim Handball, also auch nicht so diese typische Ausbildung bekommen. Ich glaube, ich war 17, als mich damals ein Trainer angerufen hat, ob ich nichts in die A-Jugend, aber das war auch wieder ein anderer, in Anführungszeichen Dorfverein, Schwäbisch Gmünd, das ist ein bisschen größer, weil sie fünfte Liga damals gespielt haben und da für die A-Jugend ein Jahr sollte ich hinkommen. Also mit 17 bis dahin hatte ich handballtechnisch und auch, muss man ehrlich gestehen, auch handballausbildungstechnisch noch nicht so viel mitbekommen und das okay. Ging primär einfach um Bälle durch die Halle werfen bei uns.
Krass, es ist deswegen zwar ganz spannend. Ich war ja mit meinem Kollegen Frank Buschmann jetzt bei 4 Spielen von euch vor Ort. Der hat auch gemeint, der ist so einer, der ist ja selbst Basketballer und schaut immer so ganz genau auf Körpersprache und Bewegungsabläufe und der meinte gleich, hier, der Mbenge, der bewegt sich aber ein bisschen anders so als die anderen. Ne? Bei dem sieht das irgendwie alles ein bisschen anders aus. Also hast du das bis heute so, dass du nicht der urtypisch ausgebildete Handballer bist? Bemerkst du das an dir selbst?
Also ich hoffe erstmal, der Anlass war positiv.
Ja, natürlich. Nein, das war nur, das hat den interessiert. Also der hat nicht gemeint, was macht denn der da, sondern der hat gemeint, es ist einfach ein eigener Bewegungsablauf sozusagen.
Ja, vollkommen. Also ich glaube, dass ich nicht ausgebildet wurde in jungen Jahren, das sieht man, wie du gesagt hast, wenn er das schon so schnell erkennt, kann man das ja nicht leugnen und da fehlen natürlich fehlen ein paar Grundlagen, beziehungsweise musste ich mir die über spätere Jahre erst erarbeiten, die anderen in der Jugend schon bekommen haben. Aber ich würde auch nichts, wirklich absolut nichts ändern an meinem Werdegang in den jungen Jahren, weil ich einfach so eine gute Zeit hatte. Und genau das, was mir am Sport einfach, was mir diese Motivation gegeben hat, diesen Spaß hatte ich einfach in diesem kleinen Verein und einfach mit den Kumpels Sport zu machen. Und deswegen, ich würde nichts tauschen wollen.
Mhm. Ja, vor allem, ich meine, du bist Nationalspieler geworden. Also da kann es dann auch nicht so schlecht sein, was bei dir im Bewegungsablauf so los ist. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Nachteil wäre oder so, dass du Sachen vielleicht ein bisschen anders löst, sage ich mal.
Ja, irgendwas muss richtig gewesen sein oder muss richtig sein.
Irgendwas musst du richtig gemacht haben. Vielleicht sogar eine ganze Menge, würde ich behaupten. Du hast dann, Schwäbisch Gmünd hast du eben schon gesagt, da hast du ja dann auch ein FSJ gemacht und dich in der Zeit auch viel um Handball gekümmert. Das war, glaube ich, so an Handball geknüpft sozusagen.
Genau, ich hatte da viele AGs an Schulen, hatte eine Jugendmannschaft, die ich trainiert habe und im Endeffekt hat sich da dann mein kompletter Tag um Handball gedreht. Muss gestehen, ich war da aber auch keine 8 Stunden beschäftigt am Tag, sondern manchmal auch nur 2 Stunden, aber ich habe dann die restlichen Stunden einfach damit verbracht, wie du vorhin so schön gesagt hast, zu pumpen. Und hab dann extrem viel Krafttraining gemacht und auch so war einfach den ganzen Tag in der Halle, hab Bälle durch die Halle geworfen und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, aber wirklich wie so ein Verrückter ohne großes Ziel habe ich da 6-7 Stunden am Tag trainiert.
Krass.
Okay. Und irgendwann kam dann das erste Zweitliga-Angebot in dem Jahr, als ich das FSJ gemacht habe.
Und die ganz kurz noch, die Handball-AGs, also wusstest du schon auch schnell, ich habe irgendwie Spaß an diesem Trainer sein oder ich will den Kids was mitgeben oder was hat dich dahin motiviert, das zu machen?
Auch wieder ganz ehrlich, ich hatte einfach Abi gemacht und wusste nicht, was ich studieren soll und das war dann so. Punkt, ich wusste nicht, was soll ich machen. Dann kam der TSB auf mich zu, ja, möchtest du bei uns dieses FSJ machen? Da habe ich gesagt, ja, aktuell habe ich noch keine richtigen Pläne, wollte auch nicht unbedingt aus der Region weg damals. Und dann hat es einfach super gepasst und hatte echt ein tolles Jahr mit vielen verschiedenen AGs und vielen Kids, die, glaube ich, auch ganz viel Spaß hatten beim Handballspielen einfach in dem Alter, ja.
Ja, und irgendwann hast du dich dann aber, weil du gerade Studium gesagt hast, für BWL entschieden.
Ja, da kriege ich jetzt auch wieder, kriege ich gleich Ärger, wenn meine Verlobte das hört, weil das läuft schon ein bisschen länger und auch nicht so intensiv, auch nicht so intensiv, wie es laufen könnte. Aber der Plan ist trotz allem, dass man einfach ein zweites Standbein hat, deswegen möchte ich das abschließen. Und das Ganze habe ich ja hoffentlich noch ein paar Jahre in meiner Handballkarriere, um das zu beenden, um da einfach
so
was danach zu machen.
Das finde ich auch, ne? Hier, gut Ding will Weiler haben und so. Ich war auch nicht ganz so schnell beim Studieren, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Und irgendwas ist trotzdem aus mir geworden, auch wenn irgendwann keiner mehr dran geglaubt hat. Es hat funktioniert. Jetzt habe ich mein Handy umgeworfen. Du hast vorhin schon gesagt, dann kam das Zweitliga-Angebot. Der Verein, den wir heute als TVB Stuttgart kennen, damals noch TV Bittenfeld. Wie haben die dich, ich weiß nicht, hast du so herausgestochen bei deinem bisherigen Verein, Schwäbisch Gmünd, oder wie haben die dich gefunden, frage ich mal so.
Wir haben damals in der gleichen Staffel wie der TV Bittenfeld 2 gespielt und dann hatten wir auch so ein, ich weiß nicht, so ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Waiblingen, ist auch wieder so eine Mannschaft aus der Region. Und da war damals, glaube ich, auch der Günther Schweikart sogar in der Halle und hat das Ganze beobachtet, weil das natürlich regional alles sehr nah beieinander liegt. Und daraufhin, das war auch lief ganz gut für mich bei dem Spiel. Und allgemein die Saison lief dann echt richtig gut und habe viele Tore geworfen und gut gespielt. Und dann haben die mir am 24.12. hatte ich sozusagen so ein Schnuppertraining, also an Heiligabend, an dem Tag morgens, genau, durfte ich praktisch.
Wie macht man das denn am Heiligabend?
Die hatten, der TVB hat ganz gern dieses 26. Weihnachtsspiel und die haben am 24. in der Porsche Arena trainiert und wahrscheinlich halt einfach, um auch so ein bisschen das Ganze schmackhaft zu machen, so hier. Und das war natürlich auch eine Riesennummer für mich. Ich bin da, damals hatte ich auch vom Verein so einen ganz alten Golf bekommen, bin dann mit dem angetuckert, der halb auseinandergefallen ist. Und es war natürlich, war riesig, waren viele Eindrücke, war mein erstes Mal sozusagen mit Profis trainieren und das in der Porsche Arena, die ist ja schon eine geile Halle einfach so. Und ich dachte so, wow, das ist schon
voll
unfassbar. Mhm. Tut mir aber auch im Nachhinein ein bisschen leid für Daniel Stunek, den damaligen Torhüter, weil die hatten praktisch Spielvorbereitung. Und dann musste ich auf der anderen Seite noch ein bisschen werfen und musste dann von rechts außen werfen. Also das ist ein bisschen unangenehm im Nachhinein, weil, also ich habe ihn nicht getroffen, glaube ich, mich zu erinnern, aber ich habe halt alles mit 130 km/h aufs Tor geworfen.
Aber oh Gott, das heißt, er hatte blaue Flecken, bevor das Spiel überhaupt losging quasi.
Ja, das war wahrscheinlich nicht die Sternstunde.
Aber warum haben die dich von da werfen lassen? Ich meine, bei deiner Statur wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, dich auf außen rüber zu schieben.
Ja, ich glaube, damals war es ja auch schon ein bisschen gang und gäbe, so junge Spieler so ein bisschen ranzuführen über die Außenpositionen in den Rückraum.
Ja, okay.
Aber also, ich habe es jetzt auch nicht ganz so verstanden, weil technisch bin ich jetzt auch nicht der Filigranste, lass uns mal so sagen. Und ja, deswegen für die Torhüter eher ein bisschen gefährlich.
Okay. Und dann warst du, das war ja, also war das dann Heiligabend 2012? Weil ab 2013 hast du ja dann in Stuttgart gespielt, ne? Oder also heute Stuttgart, damals noch TV Bittenfeld. Wie schnell wurde dir klar, dass das geht? Das reicht sehr schnell für zweite Liga?
Es war gar nicht so einfach. Also es war natürlich ein Riesensprung von damals fünfte Liga auf zweite Liga, in die zweite Liga. Das hat gedauert und am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel nur auf der Bank gesessen, viel gereist und einfach gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hatte, aber dann in der Saison, in der wir aufgestiegen sind, da hatte ich immer wieder meine Einsätze und habe auch richtig gut gespielt dann, wenn ich eingesetzt wurde. Und das war so eigentlich mein Durchbruchsjahr. Aber das war wirklich auch keine einfache Zeit, weil davor hatte ich ja immer dieses Spaß am Handball und ich habe eigentlich immer gespielt und da dann das zu lernen, dass man einfach nicht spielt und auf der Bank sitzt und vielleicht auch der Trainer mal nicht mit einem alles erklärt, warum man nicht spielt oder was auch immer oder was verlangt wird. So.
Also ist das halt war dann schon Profi-Handball, ne? Ist
vollkommen.
Nicht mehr Spaß-Handball.
Vollkommen, ja. Vollkommen, ja.
Und aber krasserweise war ja so dein erstes Bundesliga-Jahr, auch natürlich verletzungsbedingt, aber war ja direkt gefühlt dein Bestes, ne? Hattest du, oder hattest du da auch das Gefühl, du hattest Anlaufschwierigkeiten? Aber du hast ja direkt sehr viel gespielt, viel Tore gemacht.
Nee, in dem, wir sind ja aufgestiegen damals und hatten, wir waren ja schon ein bisschen Underdog, muss man ehrlich sagen. Mhm. So, wir hatten nicht so viel zu verlieren. Wir hatten damals den Thomas König als Trainer. Der hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt und deswegen, ich bin ein Spieler einfach, ich brauche das Vertrauen. Das hat er mir geschenkt und deswegen lief das auch sehr, sehr gut. Mein Körper hat richtig gut funktioniert damals. Das war halt immer so ein Faktor. Wenn der Körper funktioniert hat, dann lief es natürlich einfacher. Wenn der Körper nicht funktioniert hat, dann ist es natürlich schwieriger gefallen und brauche ich für meine Spielweise einfach.
Ja. Und ist, warte mal, Yogi kam im zweiten, war der direkt im ersten Bundesliga-Jahr dabei?
Ja, ich meine nach der Winterpause, weil dann Hamburg insolvent war.
Ja, und, genau. Zurückrunde. Genau. Wie war das? Auf einmal mit so einem, ich meine, das war für dich wahrscheinlich in der Schnelle fünfte Liga innerhalb von ein paar Jahren Bundesliga und dann kommt da auf einmal so ein Weltmeister um die Ecke.
Ja, das war also nochmal, erstmal der Schritt ja zum TVB war ein Riesenschritt, dann in die erste Liga war nochmal der nächste Riesenschritt und dann auf einmal mit einem Weltmeister zusammen zu spielen war natürlich unfassbar und man hat schon gemerkt, was für eine Professionalität er an den Tag gelegt hat und da konnte man sich auch als junger Spieler einfach wirklich sehr, sehr viel abschauen und es war nie irgendwie von oben herab oder sonst irgendwas von Yogi, sondern immer auf einer super Ebene und ich würde sagen, das hat einfach sehr, sehr viel gebracht und uns alle weitergebracht.
Das hätte mich bei Yogi jetzt auch gewundert, das ist ja so ein herzensguter Kerl, bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwen von oben herab empfängt, sage ich jetzt mal. Wir haben noch mal einen ganz alten Bekannten von dir, der damals den Aufstieg mit dir klar gemacht hat.
Servus, Cipril. Liebe Grüße aus dem Schwabenland. Hier ist dein alter, guter Kumpane, Alex Heib. Ich dachte, ich melde mich mal kurz bei dir durch und wollte auf jeden Fall mitteilen, dass hier dein Tiger-Team aus dem Aufstiegsjahr sehr stolz auf dich ist, was du alles geleistet hast jetzt in der letzten Zeit. Und dich da auch nicht unterbringen lassen hast von deinen ganzen Rückschlägen. Und da kannst du wirklich richtig stolz auf dich sein. Also es gibt ja wahrscheinlich kaum eine schönere Zeit, außer natürlich die Zeit bei uns im Tiger-Team damals im Aufstiegsjahr beim TVB Stuttgart. Und ich hoffe einfach, dass du dich wohlfühlst bei deinem neuen Verein und wünsche dir weiterhin alles Gute. Drück dir die Daumen. Viel Erfolg, viel Gesundheit für die restliche Saison und darüber hinaus. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder in deiner Heimat im Schwabeländle in Urbach bei der Bäckerei Schulze treffen könnten auf eine total geile Donauwelle. Also Chibi, mach's gut, bis bald, bleib gesund.
Was kommen da dir für Erinnerungen, wenn du den Alex Hype hörst?
Ja, sehr viele, sehr viele. Und vor allem, er hat mir, glaube ich, gar nicht geantwortet, als ich ihm die letzte Sprachnachricht geschickt habe. Und dann freut er sich, uns mal wieder zu sehen. Ja, das ist ein Klassiker für Alex. Hey.
Ja gut, ich würde auch lieber. Das ist so die Magie dieses Podcasts, weißt du? Dass
vielleicht
man da gerne mal eine Sprachnachricht schickt. Ah, cool. Und was... Donauwelle bei der Bäckerei, jetzt weiß ich gar nicht, das ist euer Ding,
oder? Nee, allgemein, also wie gesagt, der Yogi hat da ja sehr viel Professionalität vorgelebt. Muss ich ehrlich gestehen, bei mir in jungen Jahren war es ernährungstechnisch nicht ganz auf der Höhe. Gefühlt hatte ich damals einfach jeden Tag Kuchen gegessen. Also das... Ja, das wurde mir dann auch ein bisschen zum Verhängnis, im Sinne von, dass ich den einen oder anderen Joke auf mich bekommen habe.
Okay.
Aber ja, also auch damals sehr viel Krafttraining plus sehr viel ungesundes Essen war so mein Ding. Das hat er, also, ja.
Okay, und das ist dir, aber das hat trotzdem funktioniert direkt in der Bundesliga anzukommen, würdest du schon sagen, boah, mit ein paar Kilo weniger wäre vielleicht leichter gewesen? Oder wo hast du gemerkt, dass du da einen Preis für zahlst?
Nein, also damals war es ja schon zum Großteil einfach Muskelmasse, die ich noch mehr drauf hatte als jetzt. Also ich war nicht irgendwie dicker oder sonst irgendwas, sondern ich hatte wirklich einfach deutlich mehr Muskelmasse noch drauf. Und jetzt im Nachhinein würde ich natürlich meinem jüngeren Ich empfehlen, ja, vielleicht ein paar Kilo Muskelmasse auch weniger, Weil es einfach, denke ich, gesünder ist, beziehungsweise ich fühle mich jetzt einfach gesünder und fitter als zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich vielleicht ein bisschen explosiver, trotz allem. Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber ja. Also es ist so ein, man muss es halt einpendeln. Und das, finde ich, habe ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Griff.
Aber heißt, du hast es so krasse Schnellkraft, heißt die ja, glaube ich, die man zum Beschleunigen braucht in den Muskeln?
Ja, ich war nochmal athletischer, glaube ich, als jetzt, aber halt das Ganze hat zum Beispiel meine Patellasehne hat es einfach nicht ausgehalten. So muss man wenn man den Bogen spannen, mein Knie ist ja dann praktisch die Patellasehne angerissen und ich hatte ewig mit der Entzündung drin zu kämpfen und das war einfach zu viel für das Knie und ja.
Und dann, du hattest ja dann eine richtig, richtig schwere Knieverletzung. Wie ist die passiert?
Das ist wirklich einfach so alles zusammenhängend. Mit der Entzündung hat es angefangen, sozusagen in der Patellaszene, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt konnte ich nicht mal mehr eigentlich gar nichts machen. Ich konnte keine halbe Stunde im Auto sitzen, weil mein Knie so gebrannt hat. Ich konnte nicht abend oder nachts die Decke sozusagen auskicken mit dem Fuß, weil selbst die Bewegung wehgetan hat, aber habe trotzdem Handball gespielt. So. Und dass das nicht auf Dauer gut gehen kann, das ja, war auch irgendwo klar. Ging es dann auch nicht und dann ist mir ein Drittel von der Patellasehne abgerissen. War dann erstmal sogar ein ganz gutes Gefühl eigentlich im Knie, weil sozusagen dieses ganze schlechte Material ist in dem Moment abgerissen. Also es hat sich eher befreit. Ja, es hört sich komisch an. Es war eher befreiend. Weil dieses ganze Brennen innen drin, der ganze schmerzhafte Teil war sozusagen weg. Musste man aber trotzdem operieren. Hat man dann mit einer Sehne aus dem Oberschenkel sozusagen verflochten und in die Kniescheibe befestigt. Und das Ganze ist dann in der Reha nach, ich glaube, 12 Wochen bei einem kleinen Sprung zur Kontrolle ist mir die Kniescheibe noch gebrochen. So.
Also irgendwie, das hatte damit zu tun, zu viel Druck drauf oder wie bricht diese Kniescheibe?
Ja, das war praktisch an den Bohrlöchern, wo die Patellasehne verankert wurde, ist die einmal quer durch. Und die Bohrlöcher waren da nicht richtig zugewachsen und ja.
Boah, da wird mir gleich ganz anders. Du scheinst da aber relativ entspannt drüber sprechen zu können, weil Kniescheibe gebrochen ist, finde ich mit, das klingt am miesesten überhaupt, ey.
Ja, also das war natürlich erstmal die ganze Phase davor schon mit der Entzündung war unfassbar schwierig für mich, weil es auch die erste große Verletzung in Anführungszeichen für mich war im Profisport. Dann die Patellasehne, als die angerissen war ein Schlag ins Gesicht und dann hatte man halt so gefühlt ein Rückschlag auf den nächsten gefolgt und ja, das macht natürlich was mit einem und dann sind die Bohrlöcher auch nicht richtig zugewachsen und das kam so Stück auf Stück, ob ich überhaupt noch Handball spielen kann.
Das muss ja, ne, also du hattest gerade einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt und bis dann, ich weiß nicht, du warst ja, glaube ich, knappe 2 Jahre fast raus oder konntest kaum spielen. Wie verpackt man das im Kopf?
Ja, das war, also eine einfache Zeit war es nicht. Aber es gab einfach Höhen und Tiefen. Das ist, glaube ich, ganz normal so, dass in manchen Momenten akzeptiert man das so, wie es ist. Manchmal denkt man sich, warum jetzt das Knie das nicht schafft, warum trifft es das mich? Aber das, ich glaube, das ist auch ganz normal so. Eigentlich auch, ich weiß nicht, vielleicht spricht es nicht für meine Psychologie, aber was mich am meisten motiviert hat, waren immer wieder, wenn ich gehört habe, halt, dass Leute gesagt haben, ja, bei dem ist vorbei, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Durch. Ja. So, Karriere ist vorbei. Was willst du mit dem noch? Und so, und das war wirklich das, was mich eigentlich am meisten angetrieben hat, um zu sagen, hey, ich steck alles in die Reha rein und egal wie das am Ende ausgeht, ich will mir einfach nichts vorwerfen müssen, dass ich nicht alles versucht habe und zeig's denen allen.
Krass. Wer hat, hört man das? Ich weiß nicht, sind das Kollegen, andere Gegenspieler, Medien oder von wem hört man solche Sätze?
Auch Leute einfach, ich komme ja aus einem kleinen Dorf und auch so aus dem Dorf dann irgendwelche Leute, die es an keine Ahnung, bei meiner Mutter zum Beispiel beim Einkaufen hat es jemand gesagt, ja, bei dem wird es ja eh nichts mehr und so. Oder ich war auch einmal Super Bowl schauen mit Kumpels in einem Lokal und dann kam auch der Wirt zu uns an den Tisch und meinte, also ohne irgendwie zu begrüßen oder sonst irgendwie mit uns zu quatschen, ja, das wird auch nichts mehr. Und also so wirklich sehr, sehr fein, mit sehr viel Feingefühl. Boah. Ich weiß nicht, was in den Menschen in dem Moment vor sich ging, aber wie gesagt, es war vielleicht auch ganz gut, dass so negative Sprüche kamen, weil das war für mich wirklich ein Riesenmotivator. Also es war einfach, das hat mir sehr, sehr viel Energie gegeben. Ja, und es war ein langer Weg, aber hat funktioniert. Und ich war, glaube ich, Mitte Mai war ich so aus der Reha raus. Und Mitte Mai hatte ich dann die Option, nach Portugal ins Probetraining zu gehen. Also das hätte auch nicht anders laufen dürfen. Das hätte keine Wochen sich verschieben dürfen. Und da ging es, da war mein Knie soweit stabil, wobei man das auch noch nicht richtig getestet hatte, weil es gab ja keine langfristigen Tests. Also es war noch, ich war eine Woche im Mannschaftstraining beim TVB, aber da gesondert halt trainiert, weil die damals dann zu viele Spieler hatten. Bin dann nach Portugal geflogen und damals hat mir der Magnus Andersson eigentlich das Beste gesagt und das war wirklich, hat mir so viel gegeben, dass er, ihm ist egal, wie das Training jetzt abläuft, für ihn ist klar, von der Handballqualität ist es super, die wollen hier nur sehen, dass dein Knie hält und dann hat es halt einfach schon komplett den Druck aus mir rausgenommen, von mir genommen und das Knie hat gehalten und ja.
Krass, das ist ja geil. Bevor wir über dieses Portugal-Abenteuer reden, würde mich noch interessieren, was hast du den Leuten geantwortet? Diesem Wirt zum Beispiel oder Leute, die dich damit ungefragt einfach so mit ihrer, ehrlich gesagt, ziemlich überflüssigen Meinung
konfrontieren? Ja, also natürlich auch einen dummen Spruch entgegengedrückt, weil also ich finde, das ist einfach total überschreitend.
Ja, total.
Und ja aber... Wie gesagt, ich bin ein bisschen dankbar sogar auf eine komische Art und Weise. Und vielleicht ist es auch meine Psychologie, die sich sowas einfach als Antrieb genommen hat.
Aber das ist ja geil, wenn du ich nenne es jetzt mal Wut in Stärke umwandeln kannst. Weil ich schätze mal irgendwie, wenn schon nicht getroffen, hat sich ja zumindest irgendwie, also ich schätze mal mindestens wütend warst du schon. Ich denke, ja, das ist ja eine logische Reaktion ne, auf sowas. Krass. Magnus Andersson, so jetzt musst du mir kurz helfen, der war ja auch, Göppingen. Der denn in der, Göppingen war es, bevor er danach stimmt. Der war in der Zeit, wo ich angefangen habe, Handball zu kommentieren, genau, war er noch in der Bundesliga, aber nicht mehr lange. Wie kam denn der Erstkontakt eigentlich? Hatte das auch noch was mit der, dass er mal in der Ecke war, zu tun? Oder wie kam die Idee, dass du nach Portugal gehst?
Also ich hatte damals ja Mitte Mai, mein Vertrag ist auch, der TVB hat mir, um nochmal ein bisschen größer auszuholen, hat mir im Februar oder Januar mitgeteilt, dass sie meinen Vertrag nicht verlängern werden. Mhm. Und stand damals dann Mitte Mai, war ich ab Juni oder Juli arbeitslos. So. Hatte deswegen meinen Berater beauftragt, ja, einfach zu checken, was ist möglich. Ein anderer Zweitligist damals hatte gesagt, ja, nee, das können sie nicht riskieren. Das ist denen zu viel Risiko mit meinem Knie. Und dann war die Option ja FC Porto und ich hatte eigentlich noch nie von, ich wusste nicht, dass in Portugal Handball auf höchstem Niveau stattfindet. So.
Ja. Wussten wir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren alle noch nicht, ne? Da warst du ja auch so ein bisschen Pionier aus deutscher Sicht.
Vollkommen und ich hatte halt nichts zu verlieren, das kam, hat mir einfach komplett in die Karten gespielt. So. Ich hatte nichts zu verlieren, wollte noch professionell Handball spielen, mein Berater hatte die Idee damals und er hat dann den Kontakt hergestellt zu Magnus Andersson. Sie hatten noch im Mitte Mai eine Position halb rechts offen, was ja auch nicht so typisch ist, was es jetzt heutzutage auch nicht mehr geben würde.
Stimmt, ja. Da ist eher ein Jahr vorher Mitte Mai schon alles zu, ne?
Genau, deswegen. Also das hat so viel mir, also so viel Glück, muss man auch einfach ehrlich sagen, dass es Glück war, dass dann alles genau so gepasst hat für mich.
Und dann, ging das von Anfang an, also du hast ja dort, in Porto hat ja richtig gerockt einfach, ne? Also ihr seid dreimal portugiesischer Meister geworden, ihr habt einen Pokal gewonnen, ihr habt Champions League gespielt, da hat man dich dann auch ab und an in den deutschen Übertragungen, sage ich mal, immer mal wieder wiedersehen können. Ging das für dich, weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis wieder Vertrauen ins Knie da ist, oder konntest du eigentlich sehr schnell da dich reinspielen und an deine alten Leistungen anknüpfen?
Ja, das ging eigentlich echt, ich würde sagen, nach der Sommervorbereitung. Das Problem, um noch ein bisschen auszuholen, ich hatte mir in dem Probetraining den Brustmuskel angerissen, konnte das aber natürlich keinem Mensch sagen. So. Ich konnte das natürlich keinem Mensch sagen. Hast du
durch den Schmerz durchgespielt?
Vollkommen, weil, was soll ich denn jetzt sagen? Also ja, Brustmuskel angerissen und dann verpflichten sie mich ja eh nicht so. Deswegen habe ich am zweiten Tag konnte ich auch nicht mehr richtig werfen.
Scheiße, ey.
Ja, das war so, kam wieder alles zusammen, was zusammenkommen musste und ja. Ging dann irgendwie und der Manager damals vom FC Porto meinte direkt, ja, wir sind auch sehr interessiert und würden das ganz gern sehr schnell fix machen und das, da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, ging dann alles ja auch gut. Ja. Ich hatte dann eher mit dem Brustmuskel noch ein bisschen länger zu kämpfen und konnte dann gefühlt erst ab Oktober, November wieder richtig werfen. Aber das
Ach krass, aber und wann hast du ihnen das gesagt? Hast du gesagt, Vertrag unterschrieben und jetzt muss ich euch noch was mitteilen?
Tatsächlich ist das bis jetzt noch gar nicht so richtig kommuniziert und das ist immer noch so ein bisschen so
unter dem Radar
gefallen. Ja.
Also du hast vorne absichtlich schlecht gespielt, damit du nur Abwehr spielen musst, wo der Brustmuskel nicht so auffällt, oder wie?
So in der Art, weil ich konnte ja einfach auch meinen Arm teilweise nicht mehr heben. Weil, also
hör auf, ey, das ist ja Wahnsinn. Also irre. Aber sie werden es dir heute verzeihen,
nehme ich an,
ne?
Ich glaube auch.
Lief ja ganz gut.
Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit und deswegen, glaube ich, können die mir diese kleine Notlüge da in dem Fall auch verzeihen.
Ja, ja. Und sag mal, wie ist denn Handball in Portugal? Also du hast ja jetzt wirklich genau, wo es so für uns alle auf den Schirm kam, also jetzt weiß, glaube ich, jeder, wie in Portugal Handball gespielt wird und da ist nichts mehr mit so, das ist ja auch nicht mehr exotisch oder was weiß ich, sondern die hat man voll auf dem Schirm, die Portugiesen, besonders halt die großen Vereine, die man auch so vom Namen her schon aus anderen Sportarten kennt. Was hat sich da so getan in den 4 Jahren, wo du da warst?
Ja, also da ist auf jeden Fall eine riesen Euphorie und ein riesen Ruck durchgegangen durch den portugiesischen Handball. Ich glaube, also für den FC Porto war schon, glaube ich, der erste Türöffner einfach unser Sieg im ERF Cup gegen Magdeburg zu Hause damals. Das hat schon vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauen einfach gegeben, dass man so eine große Mannschaft schlagen kann. Und danach ging es ja echt einfach nur noch bergauf, sind dann in dem Jahr auch ins ERF Cup Final Four eingezogen und dann da Dritter geworden am Ende und portugiesischen Meister und von da an nur noch Champions League und eigentlich jedes Jahr die Gruppenphase überstanden und auch die Nationalmannschaft hat ja sich für gefühlt jedes Turnier qualifiziert und bei Olympia waren sie dabei. Also das ist schon eine richtig gute Entwicklung, die einfach auch durch die Junioren auch läuft.
Habe ich das noch richtig im Kopf, dass ihr unter Andersson so ganz krass 7-6 gespielt habt? Ich hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander.
Nee, das ist richtig und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil ich würde sagen schon, dass das FC Porto zumindest eine Zeit lang das beste Team in Europa war mit dem 7-6. Würde ich mich, mich aus dem Fenster lehnen. Das Interessante daran ist, was wahrscheinlich auch mir niemand glauben würde, dass wir das fast nie trainiert haben. Also, normal.
Wie? Also, ihr habt es nie trainiert, aber gesagt, im Spiel machen wir das quasi permanent, oder? Oder wie?
Muss man einfach so sagen. Es war, irgendwann hat sich das so gefunden, dass wir einfach die Spieler, praktisch jeder hatte seine Position gefunden, mit einem Rechtshänder dann auch auf halb rechts. Und wir haben eigentlich im Training immer nur 6-6 trainiert. Und irgendwann war das so immer unsere Lösung in der Crunch-Time und dann teilweise einfach auch über lange Strecken vom Spiel und es hat sich so etabliert, dass das ohne Training genau richtig funktioniert hat.
Krass, ey. Okay, das ist ja irre. Aber wieso fängt man dann nicht irgendwann an, es zu trainieren, wenn es schon euer Go-To-Move ist?
Ich glaube einfach, um diese Freiheit auch ein bisschen nicht kaputt zu machen oder dieses Zerdenken einzuleiten. Also ich kann es selbst nicht so richtig erklären, warum, aber es ich könnte da auch nicht erklären, warum das so unfassbar gut funktioniert. Also
ja, ja. Es ist ja auch ein bisschen, also ein bisschen ein Phänomen ist es ja schon, muss man sagen. Ne? Das, also, und ich weiß nicht, bist du eigentlich dadurch, gibt ja sehr viele Kritiker auch immer noch davon. Wie ist es bei dir? Bist du ein Fan oder bist du, wie stehst du zum 7 gegen 6 grundsätzlich?
Also ich muss sagen, ohne das 7 gegen 6, denke ich, hätten wir viele Spiele nicht gewonnen. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht unseren Sport attraktiver macht. Weil ich finde, das ist einfach, das zerstört ein bisschen die Dynamik und ich finde es einfach nicht schön anzusehen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es einfach nicht schön anzusehen, aber ich muss eingestehen, dass es sehr, sehr viel für uns gebracht hat.
Würdest du die Regel zurückdrehen? Zu so, also man könnte sie ja auch einfach beschränken auf, das darf nur genutzt werden, der schnelle Torwartwechsel, wenn um auf 6-6 aufzufüllen oder so, da gäbe es ja Möglichkeiten. Würdest du die Regel stehen lassen, wie sie jetzt ist, oder würdest du was umändern?
Ja, ich glaube auch durch dieses schnelle Anspiel, das wir jetzt bekommen haben, ist es ja auch schon wieder ein bisschen eingeschränkt worden.
Ja.
Dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen neutralisiert, aber ich hätte auch kein Problem damit, das 7-6 regeltechnisch wieder abzuändern.
Okay. Also es hat dir sehr geholfen, aber du hängst nicht dran, kann man sozusagen so sagen. Ja. Ich habe jetzt gleich noch eine Sprachnachricht. Da will ich dich gerne vorab. Es ist Jens Schöngard, der ja auch der zu Benfica, jetzt bin ich hoffentlich richtig.
Lissabon.
Ne?
Nein, Sporting.
Achso, na, genau das darf nicht passieren. Verdammt. 50, Lissabon 50. Hatte ich noch, aber Sporting ist es, verdammt. Das, ich hoffe, er verzeiht es mir. Das darf man natürlich eigentlich nie durcheinander bringen. Wie ist das, wenn jemand, oder ich weiß gar nicht, ob ihr euch aus Deutschland kanntet, ich weiß nicht, wie, wenn man dann auf einmal einen Landsmann da zumindest in der Liga hat, jetzt ist ja zum Beispiel auch Ole Ramel hingegangen, gibt ein paar schon, die in Portugal waren, ich weiß nicht, findet man sich dann irgendwie automatisch zusammen?
Ja, ist natürlich dann automatisch, dass man vor dem Spiel oder nach dem Spiel kurz quatscht, einfach aufgrund der Sprache schon. So, das beobachtet man ja in der Bundesliga. Das ist bei, glaube ich, gefühlt jedem Ausländer der Bundesliga, wenn auf der anderen Seite jemand von der gleichen Nation ist, dass man sich
die Skandinavier und die Jugos.
Genau,
sehe ich immer so
Mittelkreis als ist immer die Blauschecke. Genau. Und genau das Gleiche ist dann natürlich auch in Portugal passiert.
Ja. Sehr cool, weil ich finde, Jens fährt das sozusagen nochmal sehr schön in kurzen Worten zusammen, wie man deine Karriere so ein bisschen zusammenfassen würde, würde ich fast schon sagen.
Hallo Gibi, mein Lieber, hier ist Jens Schöngard. Ich freue mich sehr, dir hier über diesen Wege erstmal gratulieren zu dürfen. Ich glaube, ich spreche für alle in Handball Deutschland. Das war eine super Weltmeisterschaft. Es hat richtig viel Spaß gemacht, dir und der Mannschaft zuzusehen und mit euch mitzufiebern. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt gleich die Auszeichnung hier, dass du bei Hand aufs Herz mit dabei sein darfst. Ich weiß gar nicht, ob das für dich wirklich so zutrifft mit dem Harz. Bei deinen Bratpfannenhänden, glaube ich, brauchst du nicht allzu viel von dem Baumharz. Deswegen trotzdem schön, dass du da bist. Schön, dass ich die Möglichkeit habe, dir darüber jetzt über diesen Weg eine Nachricht zu schicken. Du bist mit Sicherheit für viele auch ein Vorbild, sich so zurückzukämpfen nach diesen Verletzungsproblemen vor einigen Jahren und jetzt auf so einem tollen Level zu spielen. Sollte einen Haufen Respekt, eine Menge Respekt und freue mich sehr für dich. Werde auch den weiteren Weg natürlich verfolgen und wünsche dir alles Gute. Jetzt erstmal noch viel Spaß im Podcast und liebe Grüße an alle und wir sehen uns bald mal wieder, mein Freund. Ciao, ciao.
Ich finde, das hat er echt wunderbar zusammengefasst. Einmal muss ich widersprechen, für die meisten ist es, glaube ich, eher eine Strafe, hier bei Hand aufs Herz zu sein, als eine Auszeichnung. Aber ich hoffe mal, du bist da die Ausnahme und dir macht es auch ein bisschen Spaß. Brauchst du Harz oder nicht mit deinen Händen?
Also erstmal sehr freundliche Umschreibung von meinen Händen. Und ist natürlich eine Auszeichnung, hier sein zu dürfen. Und ich
das freut mich.
Benutze mittlerweile echt ein bisschen Harz. Auch wieder eine Geschichte aus meinen Dorfzeiten. Das erste Mal hatte ich, glaube ich, mit 18 dann mit Harz zu tun. Also auch relativ spät. Das ging auch komplett in die Hose und ich hatte dann, glaube ich, auch drei Bälle einfach so an diesen 5-Meter-Strich oder sowas. Ich wollte einfach normal aufs Tor werfen aus dem Rückraum und die sind dann an dem 5-Meter-Strich auf einmal aufgekommen und übers Tor drüber. Also das war so das
erste. Ganz anderes Werfen, ne?
Ja, vollkommen. Krass. Vollkommen. Und ich hatte ja in der kompletten Jugend davor halt nie mit Harz gespielt und deswegen ist es bei mir, also natürlich benutze ich Harz, weil es einfach schon den Grip besser macht und auch das einhändige Fangen und alles erleichtert, aber ich bin jetzt nicht irgendwie wie die Kreisläufer, die da sich einen halben Topf an den Schuh kleben.
Ja, das sieht man bei Johannes Goller immer schön, ne? Weil der halt auch fast nie raus kann, der hat immer ein Harzdepot am Schuh. Ja. Ich finde, Jens hat das so geil formuliert, ne? Also die Geschichte, du hast uns jetzt ein bisschen erzählt, von fünfte Liga, erste Liga, dann Knie so kaputt, dass man ja sich die Frage stellen muss, geht das weiter mit der Karriere oder war es das wirklich? Du hast sie so beantwortet, dass du sogar in der Nationalmannschaft angekommen bist, ein paar Jahre danach. Denkst du da so manchmal drüber nach, was deine Karriere geht ja hoffentlich noch ein paar Jahre, aber das ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher, krasser Weg, den du hinter dir hast.
Ja, natürlich denke ich darüber nach, dass es auch ja ganz, ganz anders hätte laufen können. Und bin einfach wirklich auch dankbar dafür, dass ich jetzt immer noch Handball auf allerhöchstem Niveau spielen darf und dass es auch so gut läuft, wie es aktuell läuft. Aber muss ich trotzdem manchmal so ein bisschen kneifen und so und staunt einfach, was da alles möglich war noch, ja, nach den ganzen Unwägbarkeiten.
Du warst, da warst du noch in Portugal, Herbst 2021, gegen Portugal hast du dann dein Debüt gefeiert. Wie war denn das, als, ich weiß, klingelt da irgendwann mal das Handy und dann heißt, hier ist Alfred Gislason, ich würde dich gerne mal sprechen und einladen? Oder wie funktioniert denn sowas? Oder wie hat es in deinem Fall funktioniert?
Ich wurde ja nachnominiert sogar. Meine Verlobte war damals zu Besuch in Portugal und wir hatten eigentlich vor, die freien Tage, weil Spielpause war, hatte ich, glaube ich, 5 Tage frei und sie war da und wir wollten uns eigentlich eine schöne Zeit da machen. Und dann hat nachmittags das Handy geklingelt und Axel Kromer hatte mich angerufen, dass ich doch sehr gerne zur Nationalmannschaft dazustoßen könnte und bin dann am nächsten Morgen auch direkt in den Flieger und nach Düsseldorf
gefahren. Sag mal, deine Verlobte, die muss aber eine Menge mitmachen, so im Rahmen Nationalmannschaft. Urlaub kaputt durch die Stockholmer Nacht. Das scheint nicht so ganz einfach zu sein.
Ja, bis jetzt ist das noch nicht die größte Liebe Nationalmannschaft. Nein. Aber das macht sie, also muss ich auch sagen, auch einfach die beste Unterstützung, die ich mir vorstellen kann und macht auch so vieles möglich und so vieles so einfach für mich. Deswegen cool. Sehr, sehr unterstützend.
Und dann hast du es irgendwie kommen sehen? Wird man, also hat man ein Gefühl oder wird man mal vorgewarnt, ey, die haben dich auf dem Zettel oder hat vielleicht sogar einer mal gesagt, ey, wir beobachten dich? Oder kam das völlig aus dem Nichts, dieser Anruf?
Ich hatte die WM in Ägypten, da war ich in dieser 36er-Liste, das war so der erste Berührpunkt für mich. Aber da hat ja auch niemand mit mir gesprochen oder sonst irgendwas. Ich hatte nur dann praktisch aus dem Internet erfahren, ja, dass ich in der 36er-Liste bin, aber das bedeutet ja auch in Anführungszeichen erstmal nichts. Aber das war so dieser erste Überschneidungspunkt mit der Nationalmannschaft. Und in dem Moment hatte ich es wirklich absolut nicht kommen sehen. So, ich hatte einfach gedacht, ja, ein bisschen freie Zeit und war auch sehr perplex, wer dann da mich gerade anruft, weil man die Nummer ja natürlich nicht eingespeichert hat und genau, also es kam wirklich unvorhersehbar für mich.
Ja, krass. Und du warst ja auch nie, deine Geschichte so in der Jugend haben wir eben schon ein bisschen aufgearbeitet, nie in der Jugendnationalmannschaft oder so. Und dann das Krasse ist ja, es war ja nicht irgendwie mal eine Eintagsfliege, mal ausgetestet und das war's dann, sondern du warst ein paar Monate später bei der EM, auch wenn sie sehr Corona versaut war aus deutscher Sicht, ist ja trotzdem wahrscheinlich eine krasse Bestätigung, oder? So ein Turnier mitmachen zu dürfen.
Ja, total. Also das, ich glaube, es hat einfach gezeigt, dass diese ganzen Stunden in der Reha, dass die sich ausgezahlt haben, die Stunden in Portugal, die wir alle da investiert haben, um besten Handball zu spielen, dass sich das alles ausgezahlt hat. Und dann war es einfach wirklich eine Riesenehre und einfach auch die beste Bestätigung, so eine für die EM dann nominiert geworden zu sein. Ja.
Ja. Hast du den einen Wirt da nochmal besucht in den letzten Monaten?
Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht mache ich das in ein paar Jahren mal und sage dann, ja, war gar nicht so schlecht für das, dass es nicht mehr geworden ist.
Würde ich dir fast, also ich bräuchte, glaube ich, so einen Abschluss mit 2-3 Leuten, wenn ich wüsste, dass mich so viele schon abgeschrieben haben. Und dann, das war ja, glaube ich, auch schon, also 2022, jetzt zu dieser Saison bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt zum BHC. Die Entscheidung ist ja, glaube ich, auch schon ein knappes Jahr davor oder so. In der Regel, das wird ja im Handball sehr früh klar gemacht. War dein Ziel, irgendwann auch den Schritt zurück zu machen? Hat da auch irgendwie dein Berater sondiert oder wie kam der Kontakt zum BHC?
Also mein klares Ziel war einfach schon vor der letzten Saison, habe ich mit Magnus gesprochen, habe gesagt, ja, ich war dann, wenn die Saison vorbei ist, 4 Jahre in Portugal und das reicht dann einfach. Ich habe Heimweh, es war eine unfassbar tolle Zeit bis dahin schon, es ist ein wunderschönes Land, es ist hat eine unfassbare Lebensqualität, aber ich hatte einfach, muss ich ehrlich gestehen, Heimweh und habe einfach meine Freunde, meine Familie und meine Verlobte vermisst und es gab halt keine Möglichkeit fürs Zusammenleben dort und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, nach 4 Jahren ist es einfach vorbei, egal wie schön es und wie gut es dort läuft. Genau, und die Entscheidung hatte ich ja, wie gesagt, dann praktisch Anfang der Saison schon getroffen und dann hatte ich auch einen Beraterwechsel damals und dann kam das mit der Nationalmannschaft und das hat natürlich auch ein paar Türen geöffnet.
Cool. Mhm. Und ist das, das war ja aber noch, also war vor deinem Debüt ja dann, ne, in der Nationalmannschaft, aber hat es vielleicht geholfen, zum Beispiel auf dieser 36er-Liste da schon gestanden zu haben oder war es vielleicht die Champions League oder wo spielt man sich wieder in den Fokus in Deutschland? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, auch wenn, wir haben darüber geredet, sich Portugal riesig entwickelt hat. Weißt du, wo das so herkam, dass man dich wieder auf dem Schirm hatte?
Tatsächlich war es ja sogar nach dem Debüt erst, dass das alles...
Ach so, ach warst du? Ja. Ah, okay, dann dachte ich,
deswegen.
Da war
es
schon klar. Okay,
es war, aber ich muss,
ach, du bist als Nationalspieler dann
genau zum BHC. Aber ich muss sagen... trotz allem ist Champions League nicht so sehr im Fokus für die deutschen Vereine, wie man von außen das denken könnte.
Okay. Mhm.
So, also die schauen.
Nationalspieler holen, das ist dann das einfachere Argument sozusagen, das klingt auch geil, ne?
Ja, ich glaube, das ist schon das bessere Argument einfach für den Verein, um das durchzubekommen, ja.
Hast du dann eigentlich, da war ja noch Sebastian Hinze im Amt, aber es war schon klar, dass Jamal Nagy kommt, spricht man dann auch sinnvollerweise direkt mit dem neuen Trainer, oder?
Genau, ich hatte ein Telefonat mit Jamal dann, ich weiß gar nicht, wann das war, aber auch so Oktober, November, nee, muss ja November gewesen sein, dann im November mit ihm und nicht mit Sebastian Hinze, den kenne ich nur aus Erzählungen sozusagen.
Okay. Und Jamal aber, ich hatte das Glück, ihn auch schon mal hier zu Gast zu haben. Wir haben uns das erste Mal in Essen kurz unterhalten. Mit dem wird man aber auch sehr schnell warm, ne? Das ist
ja,
aber ein cooler Typ.
Vollkommen, also und sehr akribisch im Arbeiten. Hat mir auch in dem ersten Telefonat schon mitgegeben, dass ich an meinem Rückzug arbeiten darf und soll.
Ui, gab schon Hausaufgaben. Ja, geil, so kann ich ihn mir auch vorstellen. Sehr, sehr schön. Wir haben noch eine Sprachnachricht, das spricht sehr für dich, wie viele Leute Bock haben, die hier eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich glaube, mehr als 4 hatten wir noch nie. Und diesmal ist es noch dein BHC-Zimmernachbar.
Ja, hier ist Arno Gunnarsson von Bergischen HC. Ihr wollt, dass ich über GB Mbenge spreche. Ja, er ist einfach sehr guter und einfacher Zimmerpartner, muss ich sagen. Es gibt eigentlich nie Problem bei uns, nur wenn der Oberkörper frei ist. Dann fühle ich mich nicht so gut. Er hat schon viel weniger Körperfett als ich. Und wir sagen immer, das ist schon Genetik. Ja, manchmal ist Gibi zu viel PC für mich. Politically correct. Sonst ist er ein sehr ruhiger Typ und wirklich, wirklich guter Mensch. Ja, das ist, was ich über Gibi sprechen kann. Einfach, ja, sehr guter Typ.
Arno Gunnarsson, vielen Dank. Der ist ja echt eine Institution. Ich glaube, es sind 10 Jahre oder was inzwischen beim BHC auf Rechtsaußen, ne?
Der spielt da schon. Gefühlt immer. Also selbst als ich angefangen habe, war der da ja gefühlt schon 10 Jahre.
Ja, ist echt geil. Der hält sich da und macht sein Ding. Sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Ist das so einer, den du öfter mal mit der Political Correctness zur Raison rufen musst?
Ich möchte natürlich keine Mitspieler in die Pfanne hauen, aber ich kann sagen, bei Arno würde ich sagen, der ist sehr, sehr korrekt. Sehr korrekt.
Okay. Du hast noch einen anderen Job, habe ich mir sagen lassen, und zwar Shampoo, Öl und Cremewart.
Ja.
Wie gut läuft das? Ich habe mir sagen lassen, es läuft nicht immer gut.
Ja, das Problem ist, ich hatte eigentlich unserem Isaac Persson, ein junger Schwede, der auch nicht so viel Deutsch spricht, hatte ich eigentlich mitgeteilt, dass er doch jetzt bitte über die Zeit, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, mein Amt vertreten soll. Ich hatte ihm eigentlich alles vorbereitet, stand alles an meinem Platz. Aber wie ich jetzt erfahren habe, ging das wohl ein bisschen unter bei ihm, weil er wahrscheinlich zu viel Stress oder sonst irgendwas hatte. Und darauf spielst du wahrscheinlich schon an. Und davor hatte ich auch schon einen oder anderen Aussetzer, muss ich ehrlich gestehen. Muss ich mich selbst anzeigen. Ja, sag mal,
ich war die Geschichte mit Persson wusste ich jetzt noch gar nicht. Okay, ich habe mir sagen lassen, du hast ein bisschen zu viel Geld rausgeschmissen.
Ah, okay, ja gut. Ich wollte natürlich nur was Gutes tun für die Jungs und habe, glaube ich, ich will keine Marke nennen, aber so um die 1,70 pro Shampoo-Flasche ausgegeben und das wurde dann von unserem Kassenwart direkt moniert, dass das doch ein bisschen zu teuer ist. Und
weißt du, aber 1,70, das ist doch nicht viel, oder?
Ich dachte auch und vor allem, ich dachte, ich hole lieber ein Qualitätsprodukt für die Mannschaft. Aber wie gesagt, das wurde moniert und ich glaube, jetzt sind wir bei 65 Cent, also
oha, okay.
Ja, da.
Überall muss die Sparflamme angeworfen werden. Oh Gott. Und ich habe hier noch auf dem Zettel, es wurde dir dann sogar mal geklaut oder du hast es vergessen? Also es kam irgendwie weg, das Shampoo?
Ja, teilweise war das bei uns im Trainingszentrum auf einmal einfach komplett aus der Dusche raus. Und muss ich ehrlich sagen, das hört sich nach einer echt sehr schlechten Lüge an, aber ich war es wirklich nicht. Und ich habe auch nicht vergessen, da Duschgel nachzukaufen. Aber es trainieren auch noch andere Mannschaften bei uns im Trainingszentrum und benutzen unsere Dusche. Deswegen schiebe ich da die Schuld von mir und habe ein reines Gewissen.
Da muss mal der Mannschaftsdetektiv ran. Ich weiß nicht, wer den Posten innehat beim BHC.
Vielleicht kannst du das ja ab nächstem Jahr bei uns machen.
Oh Gott, das wollt ihr, glaube ich, nicht. Dass ich da immer euch auf die Finger schaue oder im Training vorbeischaue. Jimmy, ich danke dir sehr. Das war sehr, sehr geil, dass man mit dir über sowas genauso reden kann wie über die ganz ernsten Themen. Und ja, richtig, richtig cool. Wir machen ein ganz kurzes Break, dann kriegst du noch die 7 schnellen Fragen um die Ohren gehauen und dann hast du es auch geschafft. Also ich hoffe mal, ich spreche ihn richtig, wenn ich Djibril Mbenge sag, oder?
Ja, alles gut. Also weil es gab schon alles.
Lass mal hören, was waren so die schlimmsten Verunstaltungen deines Namens?
Es gab von Vornamen bis Nachnamen war und auch Schreibweisen mit CH, mit
Djibril mit CH oder wie vorne.
Ja. Okay. Also wirklich, ich hatte schon, und auch Hallensprecher, teilweise zweite Liga war auch sehr wild, also deswegen.
Aber krass, ich finde den irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es so an meinem, ich habe ja so ein Herz für die französische Sprache auch, daran, von der kann man sich ja so ein bisschen erklären. Ich finde den jetzt gar nicht so.
Ich finde, da hatten wir auch in der Bundesliga hatten wir da schon deutlich schwierigere.
Ja. Oder? Also wenn ich allein jetzt an den, wobei da ist eher das Schreiben das Problem, wenn ich an den Leipziger Trainer denke, Sigtriksson.
Ja.
Ich könnte nicht aufschreiben, den Namen.
Da wäre ich auch komplett raus.
Oh, spannend. Jibi, ein Tipp für alle Hobbyhandballer, weil hier viele zuhören. Was ist so dein Geheimnis immer im Kraftraum gewesen? Wie macht man da sich Lust und einen möglichst guten Job?
Oh, das ist eine gute Frage. Ein Tipp für die Hobbyhandballer. Okay. Also ich denke, einen guten Trainingspartner, das hatte ich dann auch eine sehr, sehr lange Zeit. Einfach ein Kumpel, wo man sich gegenseitig motiviert und auch mal an dem Tag sagt, wenn man eigentlich keinen Bock hat, dann sagt der andere, hey komm, lass uns gehen, und umgekehrt einfach so dieses cool. Zusammen durchs Fitness sich durchzukämpfen und dann für dieses geile Gefühl danach, glaube ich, das ist schon, das hilft viel.
Perfekt, das ist doch schon mal ein geiler, leicht umsetzbarer Tipp. Der BHC ist ja so der Meister der vielen Hallen. Solingen, Klingenhalle, Unihalle, Wuppertal, Düsseldorf, die ganz große. Und da kommt jetzt noch eine zweite dazu. In welcher spielst du am liebsten?
Ich bin ja noch nicht so lange hier, aber die Mitsubishi Electric Hall liegt bei mir praktisch direkt um die Ecke, ist fast fußläufig erreichbar. Ja. Und finde ich, hat auch eine echt gute Größe, weil da um die 5000 reinpassen. Wird natürlich einige Solinger und Wuppertaler Fans nicht so gefallen, weil sie halt einfach in Düsseldorf ist. Ja, von der Größe her und weil es einfach sehr modern ist, finde ich, ist das die beste Halle für uns. Aber die anderen Hallen haben natürlich auch ihren Charme und lagetechnisch natürlich für die Edelfans auch ein bisschen besser in Solingen oder Wuppertal.
Die Urfans, ja. Ich bin ehrlich gesagt auch immer, für mich ist reisetechnisch Düsseldorf immer am coolsten, aber ich fahre jedes Mal aus der Klingenhalle mit Kopfschmerzen, und das meine ich im positiven Sinne, weil es dermaßen laut ist, dass jedes Mal im Kopf noch nachröhrt. Das liebe ich sehr. Wer ist für dich der beste deutsche Rückraumrechte aller Zeiten?
Oh, sehr gute Frage. Aller Zeiten. Schwierig. Also für mich, ich kann ja nur sagen, wo für mich die vielleicht größten Eindrücke wirken, ist schon Holger Klandorf einfach. Muss man einfach sagen, für mich hat er über so viele Jahre so viele geniale Spiele und so viele prägende Momente, wo man vielleicht nicht so erwartet hätte, wenn man ihn einfach so im tagtäglichen Leben sieht von seiner Konstitution. Aber ist einfach ein überragender, also war einfach überragend und hat das alles, was er gemacht hat, hat er überragend gemacht. So, deswegen für mich vielleicht Holger Klandorf, aber wird wahrscheinlich einfach die Brille, weil er für mich der Präsenteste war auch.
Super, aber das ist doch eine klare Antwort. Hat halt nur die Hälfte so der Masse von dir so ungefähr gehabt. Das ist, glaube ich, das, was du meintest, ne?
Wenn man ihn sagt, ja, aber das hast du gesagt.
Ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel. Aber ein unfassbarer Handballer. Was hast du denn so am liebsten in der Küche? Ist das was Schwäbisches oder hast du in den letzten Jahren was Portugiesisches kennengelernt, wo du sagst, das ist mein neues Lieblingsgericht?
Muss ich sagen, es gibt keinen klaren Favorite, aber ich habe schon sehr, sehr gern Fisch einfach direkt aus dem Atlantik. Das war natürlich, war natürlich was Tolles. Also dann würde ich allgemein einfach mit Fisch gehen.
Super gut, ja. Und da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wenn es mal ein Wein sein darf, ist es ein Portwein, da komme ich noch mit, oder ein Lemberger/Trollinger. Wir haben so einen Schwaben in der Redaktion. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der da seine Finger im Spiel hat bei dieser Frage.
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch gar kein Weintrinker. Hat sich auch nicht entwickelt in den Jahren in Portugal, obwohl jeder mir geschwärmt hat, dass der portugiesische Wein und es so viele tolle dort gibt. Aber ich gehe dann deswegen einfach mit Portwein, weil der wahrscheinlich der süßeste ist von den drei.
Ja, da wäre ich dabei und würde auch meinem Geschmack entsprechen. So, und die leichteste Frage, die haben wir ja fast schon ein bisschen angerissen. Ehrlich gesagt, im letzten Part habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Was ist das Anstrengendste an Jamal Nagy?
kann ich direkt was sagen. Und zwar die Torleitern. Das ist so ein kleines Intervall, so Intervallläufe, die man machen muss, wenn man vielleicht auch mal ein Spiel verloren hat oder also ein Spiel im Training oder wenn man vielleicht nicht die Intensität im Training hatte, die sich erwünscht war. Und ich glaube, das ist das Anstrengendste, weil es einfach körperlich anstrengend ist.
Okay. Das ist quasi die kleine Strafaufgabe, die er dann immer hat. Genau. Du, dann habe ich nur noch die obligatorische Abschlussfrage, die wir hier jedem stellen. Wen würdest du uns als Gast mal empfehlen? Wer hat was zu erzählen aus dem Handball oder auch jemand, der sich für Handball interessiert?
Ja, ist eigentlich ja ein Interview, aber wenn du einen Monolog lauschen willst, dann will ich dir den Andreas Wolf mal empfehlen.
Du, ich will hier nicht viel reden. Ich bin froh, wenn einer viel erzählt.
Ja, also eine Stunde 40, glaube ich, haben wir jetzt plus minus. Und ja. Also da musst du auf jeden Fall eine große Speicherkarte mit verschicken.
Okay, bei ihm dann 3 Fragen, 3 Stunden. So ungefähr. Kann ich mir das vorstellen?
Plus minus.
Geil. Ja, ich glaube, es ist mal an der Zeit. Das müssen wir wirklich mal machen mit Andy Wolf. Ein irrer Typ. Und jetzt, du hast es ja perfekt auf den Punkt gebracht, wie der Handball gespielt hat bei dieser WM gerade. Jimmy, ich danke dir sehr. Wirklich, richtig, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Jetzt entlasse ich dich in den Abend, den du dann hoffentlich mit deiner Verlobten hast. Da hast du ja ein bisschen noch was gut zu machen aus Stockholm, wenn das bei mir richtig geblieben ist.
Tatsächlich gar nicht da, weil sie musste arbeiten, aber das mache ich wieder weg.
Die ist schon wieder auf Reisen oder zumindest für The Zone dann unterwegs, alles klar. Mein Lieber, tausend Dank dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Oh Mensch, jetzt habe ich noch eins vergessen, ich Idiot. Jetzt muss ich doch noch eine hinterher schieben. Es gibt ja jetzt dann, das habt ihr ganz zu Anfang dieser Folge gehört, einen neuen Fantasy-Manager im Handball. Start 7. Der kommt jetzt die Tage raus. Schübi, das musst du mir noch kurz sagen. Wer wäre für dich denn der Spieler, wo du sagen würdest, ey, in dem Manager, den hole ich mir auf jeden Fall?
Ich denke Johannes Goller, weil da weiß man, der spielt eigentlich jedes Spiel 60 Minuten gefühlt und wird deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Punkte machen.
Perfekt. Eine Menge Tore machen auf jeden Fall auch. Super. Ich danke dir sehr. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Abonniert gerne diesen Podcast. Stellt euch die Klingel ein bei Spotify, dann kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge drauf ist. Und wir hören uns dann demnächst wieder mit der nächsten Ausgabe von Hand aufs Herz. Ciao, ciao.